Also, ich werde jetzt mit dem nächsten Thema beginnen. Ich werde auch dieses Thema nicht erschöpfend behandeln, aber zumindest hoffentlich einige Denkanstöße weitergeben können. Hier handelt es sich um eine ganz andere Entwicklung, die auch gleichzeitig in der Gesellschaft stattfindet. Und hier geht es darum, ob wir wollen oder nicht, Christ sind oder nicht, bekehrt sind oder nicht, die uns alle massivst treffen wird. Und zwar geht es um die Frage, ich habe jetzt gar nicht mehr meine schöne Formulierung im Kopf, die habe ich doch irgendwo hier mal, wie war das noch mit dem, naja, also, ja genau, also mit, ja, wisst ihr, woher das Stichwort kommt? Also wenn nicht, dann merke ich, dann, genau, hier merke ich, da kennt sich jemand aus, von diesem Buch. Dieses Buch war nicht ein Bestseller, ist, ich weiß nicht, über 500.000, 600.000 Mal gedruckt worden, hat gerade diese Diskussion mit ausgelöst. Frank Schirmacher ist Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat dieses Buch, das Methusalem-Komplott, geschrieben. Und das wurde in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark aufgenommen und diskutiert. Da ist kein frommer Christ, sage ich dazu. Und der hat manche Argumentationen, auch wo ich mir die Haare rauf und denke, was für ein Quatsch dabei. Aber er ist eine renommierte Person der Öffentlichkeit. Und was wir daraus herausziehen können, ist, dass er als wahrscheinlich das, als derjenige, der am stärksten in den letzten Jahren die Diskussion über die Überalterung der Gesellschaft angestoßen hat. Was eine Realität ist, wo es jetzt gar nicht um irgendwelche Prognosen geht. Also wenn ihr Bücher liest über Prognosen, wie wird die Zukunft in 20 Jahren aussehen, 30 Jahren? Wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Das ist alles im höchsten Grade unsicher. Denn das hängt an vielen Prognosen und einzelnen Details. Wie sich allerdings die Bevölkerung in den nächsten 30, 40 Jahren verändert, das ist fast zu 100%ig sicher. Weil das kann sich ja nicht verändern, die Menschen sind ja da. Und die werden automatisch älter. Du kannst ausrechnen, nächstes Jahr bist du ein Jahr älter und in 10 Jahren bist du 10 Jahre älter. Das heißt, da an den Rechnungen verändert sich nichts, egal was ringsherum passiert. Und die Menschen, also die heute geboren sind, die werden irgendwann, außer die wenigen, die gestorben sein werden, in 20 Jahren werden die nächste Generation bilden, die ins Arbeitsleben kommen. Das heißt, für die nächsten 50 Jahre ist das relativ festgelegt. Deshalb, was viele Leute auch sagen, ja, wir werden jetzt weniger in Deutschland, ich werde das nachher noch ein paar Zahlen nach, das stimmt. Ja, die Bevölkerung wird älter, das stimmt. Lösung, wir bekommen mehr Kinder. Klingt ja pauschal, als Stammtischweisheit auch richtig, auch nicht nur Stammtischweisheit, ist ja auch was dran. Aber selbst wenn wir jetzt alle fleißig Kinder bekommen würden, und unsere Kinder auch noch, dann wird das frühestens erste Effekte in 30, 40 Jahren haben, das heißt, wenn die meisten von uns schon lange im Rentenalter sind. Vorher wird das ja nie eine Auswirkung haben, selbst wenn alle umdenken würden. Und dass das plötzlich alle umdenken, gerade in einer Phase, wo man sagt, Freiheit für alle und jeder macht, wie er will, das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber nehmen wir den optimalsten Fall, alle würden umdenken und sagen, jede Frau muss mindestens 5 Kinder haben. Hier sind ja noch ein paar, die hätten noch zu tun, ne, dabei. Aber selbst wenn wir das so tun würden, würde die Auswirkung frühestens in 30 bis 40 Jahren stattfinden. Aber da diese Konzeption ja absurd ist, vollkommen unvorstellbar, gar nicht in die Landschaft passt, müssen wir noch mehr davon ausgehen, dass er sich gar nicht in diese Richtung entwickelt, sondern dass er diese Richtung, wie sie momentan läuft, sich nicht nur so die nächsten 30 Jahre bestimmt, sondern wahrscheinlich auch noch die nächsten 100 Jahre bestimmen wird. Nun erst einmal ein paar Fakten. Wie sieht es aus? Eigentlich wollte ich einsteigen mit dem schönen Satz, alt werden will jeder, aber nicht alt sein. Weil das beschreibt, glaube ich, so ein bisschen den Zwiespalt, in dem wir heute in der Gesellschaft sind. Denn dieses Altwerden der Gesellschaft hat ja immer auch eine Kehrseite, die nennt man dann Altersdiskriminierung oder die nennt man dann Altersdepression, wie das auch immer. Also das heißt, dass alte Menschen eher negativ gesehen werden in der Gesellschaft. Und das ist so, weil das Image von alten Menschen ist negativ, generell. Hier müsst ihr wieder nur sehen, die Medien zeigen uns, wie die Wirklichkeit ist, in Anführungsstrichen, die Wirklichkeit im Kopf. Wo in den Medien sind alte Menschen die Helden, die coolen, die toll? Es gibt ein paar, aber die große Ausnahme. In den Medien gibt es auffällig viele junge Menschen, mehr als in der Gesellschaft. Auf Zeitschriften gibt es auffällig Covers, auffällig junge Menschen. Oder, und das muss man natürlich sagen, auf jung Getrimmte. Du hast manchmal 50-Jährige, die sehen aus wie 20-Jährige. Hier müssen wir natürlich sehen, was für ein Bild gemacht wird. Also hier ist nämlich das Bild, wie man es ja auch nennt, des Jugendwahns. Also der Jugendwahn läuft parallel mit einer Überalterung der Gesellschaft. Das heißt, hier ist eine innere, auch emotionale Spannung. Auf die komme ich nachher noch zu sprechen. Da gibt es nämlich ganz sehr, sehr interessante Ergebnisse aus medizinischer, psychologischer Untersuchung, die das auch näher beleuchtet haben. Aber erstmal noch zu ein paar Zahlen. Was ist unser Problem in Deutschland? Nicht nur, dass wir länger leben, sondern, habe ich ja auch gerade gesagt, dass die Deutschen weniger Kinder haben. Das heißt, die durchschnittliche deutsche Frau bekommt nach momentan gültiger Statistik 1,3 Kinder. Manche Statistiken liest man auch von 1,4, aber soweit ich weiß, in den neueren eher von 1,3. Wenn du ein Erhalten der Bevölkerung wolltest, ist ja die Frage, ist das überhaupt erstrebenswert, brauchen wir das, doch egal, wenn die Deutschen aussterben, aber wenn wir das wollten, dann müsstest du, glaube ich, mindestens jetzt zur Gegenwart in Deutschland 2,1 oder 2,2 Kinder haben. Was einfach damit ist, dass es ja auch eine Kindersterblichkeit gibt. Und dass nicht alle Kinder auch fortpflanzungsfähig sind und so. Also das heißt, du müsstest ja mehr haben als nur zwei dabei. Aber das sind jetzt nur rein statistische Sachen äußerlich. Bis zum Jahr 2050 wird es in Deutschland sehr wahrscheinlich etwa 12 Millionen Menschen weniger geben. Also das ist die Perspektive für die nächsten 40 Jahre. Aber das auch nur unter der optimalen Annahme, dass wir noch zahlreiche Zuwanderung haben. Also das heißt, man rechnet damit, gerade jetzt mal vor ein paar Tagen, durch die Presse kam eine Meldung, wir brauchen in Deutschland 500.000 Menschen Zuwanderung im Moment. Nur für den Moment. Und jetzt geht es gar nicht mal um Rentenversicherung, sondern es geht einfach darum, dass in Deutschland Arbeitskräfte fehlen. Jetzt sagt euch ja, es sind doch Leute arbeitslos. Ja, schon. Aber in bestimmten Fachbereichen werden händeringend Fachkräfte gesucht. Es geht eben manchmal darum, es gibt massenhaft Arbeitslose, aber in Bereichen, wo keine Arbeit anbietet. Das heißt, ich kann dir heute schon ein paar Studienfächer nennen, für die du studieren kannst, wenn du arbeitslos werden willst. Es gibt ganz offensichtlich, die auch sehr beliebt sind. Es gibt viele Fächer, die sind richtig beliebt, aber du hast fast eine, was weiß ich, vielleicht 80%ige Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden. Weil bestimmte Dinge, da werden händeringend Leute gesucht. Ich habe mit jemandem gesprochen, der Elektrotechnik studiert. Und der sagt, die Leute sind schon manchmal ein Jahr vor dem Abschluss, obwohl sie Examen noch nicht haben, haben sie schon den Vertrag in der Tasche, wenn sie gut sind. Die Leute, die nicht gut sind, die bekommen nichts dabei. Aber wenn du gut bist, Elektrotechnik, Maschinenbau, so eine Sache. Wenn du das studierst und du bist gut, musst du dein Leben lang keine Sorgen machen wegen Arbeitsstelle. Du wirst dir Sorgen machen wegen Stress, wegen Überstunden und sowas, das ja. Aber wegen Arbeitsstelle kaum. Es sei denn, du sagst, ich will unbedingt in Lemgo bleiben und vielleicht in Lemgo ist keine Maschinenbauindustrie, ja, dann hast du natürlich ein Problem. Aber generell, das sind Sachen, da werden massenhaft Leute gesucht. Was heißt also hier, Einwanderung ist nötig, nicht nur um unsere Renten zu bezahlen, sondern auch schon in der Gegenwart für die Wirtschaft. Da gibt es dann Statistiken darüber, wie die sagen, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen, weil man keine Fachkräfte hat. Weil an einer Fachkraft hängen immer auch noch ein paar unqualifizierte Jobs, die dann eben davon abhängig sind mit Zulieferung und so weiter. Also, ich habe gesagt, bis zum Jahr 2050. Im Jahr 2050 werden 12% der Bevölkerung über 80 sein. Im Moment sind es 4%. Das heißt, das wird sich bis dahin verdreifacht haben. Im Jahr 2050 werden 50% der Bevölkerung 52 Jahre oder älter sein. 50% der Bevölkerung. Meine, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen dabei. Das heißt, manche von uns, ich würde mich dann noch als Jungspund fühlen, ich würde dann noch zu den Jugendlichen gehören und zählen. Denn ich bin ja noch nicht 52. Und wenn du 52 bist, dann bist du auch noch nicht sehr alt, dann gehörst du gerade mal über die Grenze drüber. Ne? Dann dabei. Also 50% über 52. Dann eine Statistik aufgezählt nach den momentanen Daten. Wie sieht das mit dem Anteil der über 60-Jährigen aus? Im Jahr 2020, wobei hier sind jetzt nur die Erwachsenen gezählt, also Erwachsene, das heißt ab 18 Jahren prozentual, das heißt die realen Prozente, wenn wir die Kinder nehmen, müssen noch etwas heruntergeregelt werden, aber nur mal um den Vergleich der Größenordnung zu zeigen. 2002 waren es 44%, 2010, also in der Gegenwart, müssten es dann 46% sein, knapper Anstieg, dann bis zum Jahr 2020 auf 54, 2030 70%, 2050 78% der Bevölkerung. Das sind ja nur ein paar Zahlen, die für den einen so ein bisschen apokalyptisch wirken können, zu sagen, was ist denn los? Sobald wir auf die Straße gehen, nur noch alte Opis mit Rollator oder Omis. Ja, das Stadtbild der Zukunft wird sich ändern. Und es wird sich ändern, insbesondere mit meiner Generation. Nicht, weil ich so wichtig bin, weil ich zu der Generation der sogenannten Babyboomers gehören. Aber so gerade noch, so am Ende der Babyboomers. Also die Baby-Boomers, nannte man davon, waren die, die so Ende der 50er bis Mitte der 60er Jahre geboren sind. Das sind die geburtenreichen Jahrgänge. Das sind diejenigen, die jetzt überall im Berufsleben drinstecken. Aber die werden ja auch alle massiv mit einem Schlag ins Rentenalter reinkommen. Und die werden mit einem Schlag dann diesen großen Anteil an den 60-Jährigen, 80-Jährigen und so weiter stellen. Das heißt, dann ist es mit einem Schlag. Es geht nicht so langsam ansteigend, sondern das kommt dann von innerhalb von weniger Jahren mit einem Schlag, dass plötzlich alle Leute viel älter geworden sind. Ja, wie ich dann ja auch. Und einige von euch auch, die auch zu den Baby-Boomers, also da gehören, echt Ende der 50er, Geburtsjahr bis Mitte der 60er, die da hineingehören. Das heißt, das wird sich ganz stark verändern. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das wird auch andere Länder betreffen. Also ich meine, nur mal, wenn ihr bis 1950 redet, trotz Zuwanderung, 12 Millionen weniger. Es gibt dann Leute, die sich zwischenzeitlich schon Gedanken machen, wie wird das mit manchen Landstrichen sein? Man geht davon aus, dass in Mecklenburg-Vorpommern, das ist in Teilen Thüringens, wird es wieder Urwald geben. Warum? Weil ganze Dörfer werden weg sein. Weil da leben jetzt nur noch alte Leute. In 20, 30 Jahren wird kein Mensch da mehr leben. Das heißt, du wirst manchmal Gebiete haben, wo hunderte Kilometer kein Mensch lebt. Man merkt schon, dass wilde Tiere sich wieder heimischer fühlen in Deutschland. Ökologen jubeln darüber auf. In manchen Gebieten leben in Deutschland wieder wilde Wölfe, Luchse und all solche Tiere, die sonst vor den Menschen Angst haben. Die breiten sich da aus, wo der Mensch zurückgeht. Ja, rechnet mal 12 Millionen. Ich rechne nur mal, eine Stadt wie Lemgo hat 40.000. Jetzt überlegt mal, wie häufig könnte Lemgo bis dahin ganz vom Boden ausgelöscht werden, eine ganze Stadt? Kopfrechnen? Viel mehr, 12 Millionen. 12 Millionen mit 40.000. Das heißt, mal 10 wäre 400.000, mal 100, das wären 4 Millionen, mal 3, 300 Städte wie Lemgo bis dahin, gar nichts mehr da. Genau, das wäre die ganze ostdeutsche Bevölkerung weg, mit einem Schlag. Also ich meine, ich sage das ja nur als Beispiel, damit wir mal sehen, welche dramatischen Auswirkungen das hat. Nicht nur, dass die Leute älter werden, sondern dass es überhaupt sehr, sehr viel weniger werden. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen, denn es gibt ja viel weniger Konsum. Es gibt viel weniger zu verkaufen. Zumal die alten Leute ja schon alles haben. Irgendwann hast du deinen Fernseher und ob du jetzt nur 80 wirst und den Fernseher hast, du kaufst dir ja nicht immer gleich einen neuen. Gut, es gibt eine neue Entwicklung, da meinetwegen mein Flachfernseher, aber irgendwann hast du auch den. Das heißt, die Konsumenten sind ja meistens eher die Jüngeren. Die wollen alles aufbauen. Die bauen auf, Haus, Wohnung, was weiß ich, alles wird gekauft. Das heißt, auch das hat immense wirtschaftliche Auswirkungen. Totale Umkrempelung auch da. Also das heißt gesellschaftlich. Aber das ist nicht nur Deutschland. Zum Beispiel auch was die Fertilität angeht, also die Fruchtbarkeit, ist ja das Erschreckende, dass gerade gebildete Frauen haben keine Kinder. Also gegenwärtig rechnet man damit, dass etwa 30%, also man sagt auch rund ein Drittel, knapp über 30%, der Frauen in Deutschland bekommen heute ihr Leben lang keine Kinder. Und das sind nicht nur die, die unfruchtbar sind, sondern einfach, weil ein immer größerer Teil der Frauen keine Kinder haben wollen. Männer noch viel weniger, aber ich sage die Frauen, weil die ja die Kinder bekommen letztendlich. Und da es ja traditionelle Familie nicht mehr gibt, bekommen auch viele Frauen ihre Kinder ohne Mann, beziehungsweise ohne Familie. Also der Mann ist dann irgendwo, taucht mal auf, aber dann ist er wieder weg. Aber Frauen wollen nicht, Männer wollen noch viel weniger. Bei Männern rechnet man mit über 40% der Männer wollen keine Kinder. Was auch damit zu tun hat, man will keine Verpflichtung, man will sich nicht binden lassen, man will nicht sein Leben in Frage stellen, sein Lebenskonzept. Kinder fordern ja immer, und hier merken wir wieder, Autonomie über alles. Was ich will und empfinde, da stören mich Kinder. Ich kann mein Leben nicht frei entwickeln, wie ich das will mit Kindern. Das ist der Hauptärgernis. Weshalb das Hauptärgernis ist auch insbesondere Akademikerinnen, aber auch natürlich Männer, aber ich gehe jetzt mal die Frauen an. Bei Akademikerinnen ist der Prozentsatz noch viel höher. Umso niedriger die Bildung, kannst du sagen, umso mehr Kinder. Was nicht damit zu tun hat, dass die nichts von Verhütungsmitteln wissen, sondern dass einfach umso mehr du akademisch gebildet bist, umso mehr der Trend heute ist, Kinder sind mühsam und problematisch. Allerdings sind es häufig diese Akademikerinnen in Politik und Pädagogik, die sagen, wie die anderen ihre Kinder erziehen sollen. Tatsächlich, ganz auffällig, das ist ja in Büchern, nicht jeder, der darüber bestimmt, hat wirklich Kinder. Und manche, die sie haben, die haben sie dann gleich in die Ganztagsschule abgeschoben oder haben Erzieherin oder sonst etwas, wie manche der Politikerin. Das war ja letzten Sommer, ist da auch irgendwie französische Kultusministerin, 2 Wochen nach der Geburt wieder im Amt und im Büro, wo ist das Kind? Bei der Tagesmutter. Aber diese Frau entscheidet mit darüber, wie Erziehung in Frankreich läuft. Das hat ja selbst die Medien in Frankreich aufgeregt, obwohl die ja schon sehr modern sind und aufgeklärt und so weiter und emanzipiert. Aber das jetzt, was Alterung angeht, ne? Also Alterung nimmt da stark zu. Ach ja, aber ich wollte noch sagen, genau, in Italien wird das so sein, dass im Jahr etwa 90 Jahren, also Ende des Jahrhunderts, werden in Italien noch 10 Millionen Menschen leben. wenn die Entwicklung weitergeht wie jetzt, weil in Italien gibt es noch weniger Kinder. Der Abschwund ist noch radikaler. Obwohl man immer sagt, ach, die Italiener doch, Bambini und was weiß ich. Ja, das ist die Vorstellung der Vergangenheit. Aber die Realität ist, italienische Frauen bekommen noch weniger Kinder als deutsche Frauen. Also es wird noch radikaler abnehmen in Italien. Also falls ihr Urlaub plant, plant den Urlaub in Rom in 100 Jahren, dann seid ihr auf dem Forum Romanum allein. Könnt ihr euch alles anschauen, keine langen Schlangen mehr, nicht viel Drängen und so, Parkplätze sind leer, die Campingplätze sind leer, die Hotelzimmer sind leer, ihr habt viel Platz. Ja, wobei die Chinesen, auf die will ich gerade zu sprechen kommen, die Chinesen wird das noch härter treffen als uns. Denn bei den Chinesen ist die Überalterung noch radikaler als bei uns und es wird viel schneller gehen. Wir gewöhnen uns langsam dran. Die Chinesen werden wie von einer großen Keule getroffen, und zwar auch so um das Jahr 2050. Noch sind die sehr aufstrebend, aber da ist ja ein riesiger Überhang, denn im Vergleich dazu haben wir ja noch viele Kinder. Da ist ja politisch gefordert, wenig Kinder zu haben, was das Wachstum einschränkt, aber was natürlich dazu führt, dass die jetzt im Arbeitsalter sind, die fleißigen Chinesen, die jetzt die ganzen Sachen produzieren, die werden eben mit uns als Babyboomer auch alt werden und mit einem Schlag, eben dann nicht mehr ganz so fit sein, wie das heute der Fall ist. Aber da werden viel weniger übrig sein. Heute ist ja schon so, dass in China ein massiver Frauenunterschuss ist, weshalb die Chinesen jetzt werben, dass aus anderen Nachbarländern Frauen importiert werden, dass man überhaupt heiraten kann. Dafür. Also das wird da ganz anders laufen. Und selbst große Länder wie Indien, da nimmt es radikal ab, die Fertilität, weil man gemerkt hat, umso mehr Wohlstand wächst, umso mehr die Idee, wenig Kinder, viele Kinder gefährden den Wohlstand. Also auch in Indien merkt man ein Zurückgehen an Kinderzahl bei den jungen Paaren. Bei den älteren noch nicht, aber bei den jungen Paaren. Also das ist eine Sache, die sich auch in der dritten Welt äußert. Aber hier, und das ist interessant, die einzige Region der Welt, in der das momentan gar nicht absehbar ist, ist welche Region? So ist es. Warum? Weil der Islam eben nicht erst nach Wohlstand schaut und nicht nach politischer Ideologie, wir müssen die Kinderzahl reduzieren, sondern im Islam wird vom Koran davon ausgegangen, Kinder ist gut und Kinder sind Zukunft. Die islamischen Länder, allen voran Ländern wie Pakistan, Iran, Afghanistan, Syrien, haben einen massiven Jugendüberschuss. Jetzt sind etwa 20% der Bevölkerung sind Minderjährige. Gibt es uns auf keiner Region der Welt. Was wir natürlich als Folge davon sehen werden, die, wenn wir jetzt mal nur die Europäer nehmen, werden stark Anzahl abnehmen, werden vergreisen. Eine neue dynamische Jugendbewegung ist im Entstehen, ist schon da jetzt in der islamischen Welt. Und das wird natürlich sowohl das politische als auch das wirtschaftliche Verhältnis total verändern. Übrigens, genau diese Rechnung lässt sich selbst in Deutschland aufmachen. Die Bevölkerungsgruppe in Deutschland, neben den Spätaussiedlern, die noch viele Kinder haben, sind Einwanderer muslimischen Hintergrunds. Weshalb sie in manchen Großstadtteilen die Mehrheit der Kinder stellen. Ja.
Eine Frage. Wie ist es bei Evangelikalen? Also wenn ich bei mir in die Gemeinde gucke, wir haben einen deutlichen höheren Schnitt als 1,5.
Ja.
Gibt es da Statistiken? Die andere Frage, die ich habe, ist in dieser Statistik berücksichtigt, dass man auch in vielen Wohlstandsländern davon ausgeht, dass die jetzige Kindergeneration nicht so alt werden wird wie ihre Elterngeneration, weil sie aufgrund ungesunder Lebensweisen mit Wahrscheinlichkeit sogar vor ihnen als Kinder.
Ja. Also gut, zwei Fragen. Einerseits, wie sieht es bei den Evangelikalen aus? Diese Sache ist nicht berücksichtigt, weil in der Bevölkerungsstatistik die Evangelikalen keine Rolle spielen. Die sind einfach viel zu wenig. Nämlich die größte deutsche Freikirche Baptisten, das sind 80.000, das ist gerade mal eine Stadt. Ob die ein paar Kinder mehr bekommen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Hier ist ein Durchschnittswert, da sind die Evangelikalen mit eingerechnet, aber die spielen als Sondergruppe keine Rolle. Also gegen die Migranten, wenn wir damit rechnen, dass es etwa 3 Millionen bis 4 Millionen türkischstämmige Muslime gibt, die spielen eine Rolle in der Bevölkerungsstatistik. Aber ob da 80 oder 100 oder 200.000 Evangelikale sind, die spielen so gut wie keine Rolle. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, bei den Evangelikalen lassen wir uns nicht täuschen, eine junge Generation von Evangelikalen haben zwar noch mehr Kinder als der Durchschnitt der Bevölkerung, aber schon massiv weniger als ihre Eltern. Also schau, bei den Älteren hast du viele mit 4, 5, 6 Kindern. Heute, auch in evangelikalen Kreisen, sind eher der Durchschnitt 2, 3 Kinder. Das ist mehr als die Gesamtbevölkerung, das stimmt. Aber es ist auch da, dieser Trend ist einfach verzögert da. Aber ich glaube, der ist auch in evangelikalen Kreisen, besonders den einheimischen evangelikalen Kreisen da. Bei den Spätaussiedlern auch. Nur bei denen, die haben ja vom höheren Niveau aus angefangen. Deren Kinder hatten, deren Eltern hatten 12 Kinder. Das heißt, die haben jetzt 6. Und deren Kinder haben dann vielleicht, also das heißt, es geht einfach ein bisschen langsamer. Aber selbst in Spätaussiedlergemeinden, ganz eindeutig, die Jungen bekommen deutlich weniger Kinder als noch ihre Eltern. Also das heißt, es ist einfach eine Verzögerung des Einflusses der Gesellschaft. Aber hier, also die Evangelikalen alleine spielen da kaum eine Rolle. Aber auch da ist ein, da kann man beobachten, dass es da Auswirkungen gibt. Was die Gesundheit angeht, das ist eine Sache, die nicht in der Statistik berücksichtigt ist. Wobei ich auch nicht weiß, ob wir darauf hoffen sollen, dass die alle früh sterben. Wer wird uns dann pflegen im Altenheim? Müssen wir selbst tun. Aber nicht. Ach, ja, gut. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen öde dann, echt? Also, ja, gut. Aber auch nicht nur aus egoistischen Gründen. Das ist eine vollkommen unberechenbarer Faktor. Weil nämlich auf der einen Seite gibt es eine immer bessere medizinische Betreuung und die tendiert eher dahin, dass diese Berechnungen noch optimistisch sind. Die gehen ja nur mit einer jetzigen, bisherigen Alterserwartung aus. Einerseits könnte man sagen, es sprechen Gründe für eine verkürzte Lebenszeit. Es gibt aber auch andere, auch statistische Überlegungen, die sprechen eindeutig für eine verlängerte Lebenszeit. Also es gibt Mediziner, die aufgrund der Berechnung der letzten 20 Jahre, wo es ja auch schon Fast-Tut und alles Mögliche gegeben hat, eher berechnet, trotz all dieser Einflüsse werden die Leute älter, sie haben zwar mehr Schäden und Probleme, aber die Medizin wird es ermöglichen, dass die Leute mit diesen Schäden und Problemen trotzdem leben können. Das ist dann eben eine Frage, wo wir die Probleme haben werden. Ja. Aber das heißt, das muss nicht automatisch zu einer verkürzten Lebensdauer im Durchschnitt führen. Bei Einzelnen mag sein, aber nicht im Durchschnitt, weil es eben heute...
Ja. England, wo man davon ausgeht, dass die meisten
ja. Okay. Ja. Ja. Vermutlich sind das Leute, die dann stärker den Wert legen auf der Erklärungswissenschaft und sowas und von dem. Aber das kann natürlich sein. Das ist nie hundertprozentig sicher. Die Sachen, die ich gelesen habe dabei, deuteten eher darauf hin, dass zwar gesundheitliche Schädigungen sind, wobei auch das eingeschränkt ist, denn gerade im Moment gibt es eine starke Veränderung. Also das heißt, das merkt ihr zum Beispiel Krankenkassen. Du kommst dann bei manchen Krankenkassen Abschlag, wenn du da Sport machst, die Ernährung drauf achtest und solche Sachen. Das heißt, man achtet stärker auf, es wird stärker gefördert. Das heißt noch nicht, dass alles anders ist. Aber zum Beispiel, ihr werdet wahrscheinlich sehen, bei den meisten Schulen, zum Beispiel auch bei unserer Schule, wo unsere Kinder hingehen, da wird gesunde Ernährung besprochen, beworben und so weiter. Die pflanzen Sachen im Garten an. Das heißt, es gibt eine starke Tendenz, das aufzuarbeiten. Und hoffen wir mal für unsere Enkel, dass sie etwas gesünder leben dabei und dass sie dann doch alt werden. Und aber selbst wenn sie nur so alt werden wie wir, wobei es auch Prognosen gibt, die sagen, die werden noch älter als wir. Aber sehen wir mal nur an, sie werden so alt. Dann werden wir da einen riesigen Überhang von Alter bekommen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, außer in der islamischen Welt bisher. Weltweit, auch die Entwicklungsländer, haben diese Tendenz nur verzögert. Die werden diesen Wechsel viel schneller haben als bei uns. Das heißt, China, Singapur, Taiwan, die werden das viel schneller haben als bei uns. Bei uns ist das so gleitend. Geht langsam an. Da wird das viel massiver sein, weil dieser Einbruch der Kinder viel schneller kommt, weil ihr sozialer Aufstieg schneller kommt. Schneller sozialer Aufstieg, weniger Kinder, aber das innerhalb von einer Generation. Bei uns hat es jetzt ein bisschen verteilt, so über ein paar Generationen. Deshalb, manche der Entwicklungsländer werden noch viel härter davon getroffen, als wir in Deutschland. Dazu kommen dann ja in manchen Ländern noch die AIDS-Problematik und was weiß ich, dass da sowieso viele Leute wegsterben und so. Das sind dann manche andere Probleme, die noch dazukommen, sozialer Sprengstoff. Was bedeutet das in der realen Veränderung? Das bedeutet, dass es weniger materiell-finanzielle Ressourcen gibt. Das ist ja, was immer wieder genannt wird, was auch jeder Politiker weiß. Nur ihr dürft hier nicht auf Politiker hoffen. Politiker denken maximal zwei Legislaturperioden voraus. Weil die durchschnittliche Lebenserwartung eines Politikers im öffentlichen Leben sind zwei Legislaturperioden. Manche schaffen es auch drei oder vier, aber es sind die Ausnahmen, manche auch nur eine. Eine Legislaturperiode, je nachdem vier oder fünf Jahre, je nachdem, welchem Gremium du bist. Weiter denkt kein Politiker voraus und kein Gremium.
Zum Teil denken sie weiter, und zwar wenn es in den Kindergärten anfängt und die Schulen, da müssen sie auch vorausschauend denken. Also da hat mir ein Kommunalpolitiker schon gesagt, die sehen das schneller voraus als andere.
Ja, also das ist für solche Sachen, die berechenbar sind. Aber nehmen wir mal ein Rezept, wie gehst du mit dieser Überalterung der Gesellschaft um? Da kannst du sagen, keine Partei und kein Politiker hat nur ansatzweise eine Lösung. Diese Lösung zu sagen, die Leute arbeiten bis 67, das ist ein Witz. Das ist gar keine Lösung. Ob dann der große Teil von, wenn plötzlich 60% Rentner sind in der Bundesrepublik, ob die zwei Jahre länger arbeiten oder nicht, spielt gar keine Rolle. Da kann man sagen, vielleicht ist es die kleine Pille, die verabreicht wird, um zu zeigen, wenn du Rentner wirst, gibt es gar keine Rente mehr. Das wäre eine ernsthafte Variante. Nur, die zu äußern heute, das würde einen sozialen Unfrieden geben. Das kann man nicht tun. Also deshalb keiner, auch der Überschuldung. Man sagt ja immer, Wirtschaftskrise, wir überschulden uns noch mehr. Meinst du, irgendein Politiker denkt je daran, das je zurückzuzahlen? Alles Gerede ist da vollkommener Witz. Keiner denkt daran. Das können sie auch gar nicht. Nicht, weil sie dumm sind, sondern weil es gibt ja gar keine Lösung. Was willst du denn machen? Willst du den Sozialstaat abbauen? Dann gibt es eine riesige Unruhe, gibt es einen Bürgerkrieg, geht nicht. Ja, was ist dann die Variante? Mehr Steuer einnehmen, probieren sie ja schon, aber irgendwann ist ein Maximum erreicht. Du kannst die Leute nicht mehr abschröpfen. Also was machst du? Dann sagen manche, irgendwann kommt die große Wirtschaftsreform. Das könnte natürlich sein, aber das darf man auch nicht laut sagen, weil das zu planen wäre eine Bankrotterklärung und würde dann plötzlich alle, die noch Geld haben, auf die Barrikaden bringen, dass sie ihr Geld schnell ins Ausland bringen oder Gold kaufen oder sonst irgendwas tun. Das heißt, auch in dieser Frage, und die wird ja zu dem Sozialsystem dazubekommen, denn die Sozialausgaben, das ist ja die große Diskussion, die werden exponentiell in den nächsten 20 Jahren steigen. Jetzt fangen sie langsam an zu steigen, weil jetzt kommen die Ersten, dieser Babyboomer, kommen langsam ins Frührentenalter. Das wird massiv steigen dabei und kein Mensch weiß nur ansatzweise, wie man das bezahlen soll. Selbst wenn du pro Jahr mehrere hunderttausend Leute aufnehmen würdest, wäre das nicht gedeckt dadurch. Weil hier geht es nicht um ein paar hunderttausend, hier geht es um zig Millionen, die finanziert werden müssen. Also das ist vollkommen unvorstellbar. Zwei Tendenzen zeichnen sich dabei ab, zwei Haupttendenzen. Die eine Tendenz ist die intensivere Einführung der Euthanasie. Und das ist nicht nur ein Scherz, das ist allen Ernstes. Allen Ernstes wird darüber, und das ist ja schon zum Teil in der Gesellschaft, da wird gesagt, ja, den Leuten nahegebracht, du musst sterben, du besetzt hier Ressourcen, du nimmst anderen Leuten Geld und Sachen weg. So wird ja zum Beispiel auch bei der Krankenkasse gearbeitet. Nicht? Die verbrauchen so viel Geld am Ende des Lebens, das müssen wir einsparen. Und was heißt einsparen? Ja, das heißt eben abschalten. Zack, du bist so alt, gibt's nicht mehr. Eben hat jemand von England geredet, in England ist das so. In England ist es so, da sagt man, Ressourcen sind knapp, ab einem bestimmten Alter werden die Maschinen abgestellt, Medikamente bekommst du nicht mehr, Operationen bekommst du nicht mehr. Das ist Euthanasie auf dem kalten Weg. Dabei. So kann man das machen. Und das ist eine Option, die von manchen Leuten favorisiert wird. Allerdings, ich bin eher in der Tendenz anzunehmen, dass die sich nicht durchsetzen wird. Im Moment kann man die diskutieren. Warum? Weil eine Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Warum? Weil es eine Mehrheit der Bevölkerung nicht betrifft. Denn, aber wenn die Rentner alle mal selbst in der Situation sind, welcher Rentner stimmt denn dafür ab? Ja, wir wollen Euthanasie, wir wollen auch gerne. Macht ja keiner. Wenn die Babyboomer alle mal ins Rentenalter kommen und dann die Mehrheit auch in der Politik bilden, denn wen die Babyboomer als Rentner wählen, der wird Bundeskanzler, denn alle Jungen darunter zusammengenommen, denk mal, alle Jungen zusammengenommen im wehrfähigen Alter, sind die Hälfte nur der Gesamtbevölkerung. Das heißt, die Rentner werden bestimmen können, was passiert. Und dann wird es, glaube ich, keine Durchsetzung der Euthanasie geben. Aber was es schon geben kann, Generationenkonflikt. Warum nämlich? Weil irgendwann die Jungen sich sagen, hey, die bestimmen die Politik, warum sind wir denn so blöd? Wir müssen alles bezahlen. Die Politik entscheidet zwar, aber wir müssen es bezahlen. Na, was dann? Also dann könnte es einen riesigen Generationskonflikt geben. Die wahrscheinlichere Alternative ist, glaube ich, dass das, was wir im Moment als Rentensystem kennen, in unserem Rentenalter nicht mehr existieren wird. Die Politik versucht vorsichtig, uns darauf vorzubereiten, wobei alle Riester-Rente und sonst irgendwas kannst du auch vergessen. Es wird wahrscheinlich eher so laufen wie vor der Einführung der Rente. Du arbeitest, solange es körperlich nur irgendwie möglich ist, und in der letzten Phase gibt es noch etwas Gnadenbrot. Und denk nicht daran, dass das in der Gesellschaft grundlegend mal anders war. Diese glückliche Zeit eines Rentenalters von 10, 20 Jahren, in dem du frei lebst, als hättest du Urlaub, machst, was du willst, das gibt es erst ganz, ganz kurz. In der Weltgeschichte gab es das nie. Manche Leute denken, auch früher hat man das Alter immer geehrt. Vollkommen falsch. Lest mal Bücher über das 18. 19. Jahrhundert. Ich habe so einen dicken Schinken, kann ich euch geben. Geschichte des Alters. Dann können wir sagen, heute alle alten Leute können sich glücklich schätzen, heute zu leben. Früher wurden alte Leute noch viel, viel mehr abgeschoben. Warum? Weil es da auch viel mehr ums Überleben ging. Denn da war jeder überflüssige Esser, der nicht mitarbeiten kann, war eine Belastung. Da hat man natürlich ganz stark darauf geachtet, dass die losgeworden sind in vielen Kulturen. Man hat sie nicht umgebracht, aber auch nicht viel dafür getan, dass sie überleben. Und Rente gab es ja nicht. Also das heißt, wenn du nicht vom Almosen deiner Kinder gelebt hast, dann war es aus. Oder mit eigener Hände Arbeit. Also das heißt, meine Prognose wäre eher, man wird so viel Einwanderer gar nicht bekommen, dass das sich auffällt. Zumal die meisten Länder, wo die Leute einwandern könnten, haben selbst Altersprobleme dann. Man wird auch nicht das Geld dahin bekommen, dass man die Leute alle finanziert. Total unmöglich. Wenn man es versucht, dann hat man einen riesigen Generationenkonflikt, wo dann irgendwann die Jungen wirklich die Alten totschlagen, weil sie nicht mehr überleben können. Ja, ich meine, wenn man prozentual nun mal rechnet, es wird dann dazu kommen, dass ein Arbeitnehmer zwei Rentner ernähren muss und seine eigene Familie. Ja, wie willst du das denn tun? Und daneben noch Sozialhilfeempfänger und was weiß ich und alle möglichen anderen, die auch noch vom Kuchen abhaben wollen, dann wird irgendwann mal der, der noch arbeitet, sagen, nee, das ist mir, da wird entweder ich arbeite auch nicht mehr oder Revolution. Also es wird eine riesige Veränderung geben dabei und die wird eher darauf hinauslaufen, dass wir uns darauf einstellen sollen, freue dich nicht zu sehr auf deine Rente mit 65, auch nicht mit 67, sondern denke eher damit, du hast dann eine durchschnittliche Lebenserwartung als der, der heute in meiner Generation lebt, dass du ungefähr 80 wirst. Und dann wirst du vielleicht bis 77 arbeiten und dann noch 3 Jahre irgendwo im Krankenhaus, im Altenheim liegen und dann war es das. Das soll jetzt nicht pessimistisch sein. Das soll gar nicht pessimistisch sein. Seht es doch mal von der anderen Seite her. Ihr werdet viel mehr Möglichkeit haben, noch ein aktives Leben zu gestalten. Ja, das ist ja ungefähr so wie die baufällige Scheune, die du verkaufst, als hier können sie ihre Kreativität entfalten. So ähnlich wird das dann ja, wenn du dann Immobilienmakler bist, ne, vorgestellt.
Aber jetzt muss ich da mal was dazu sagen. Ja. Ich arbeite jetzt schon sehr lange in der Altenpflege. Ich habe meinen Beruf vor weit über 30 Jahren gelernt. Und damals hatten wir sehr, sehr viele 90-Jährige. Mhm. Zwischenzeitlich hatten wir sehr viele 90- und 100-Jährige. Ja. Und jetzt stirbt die Generation 90 und 100 aus. Ja. Es gibt immer mehr 80, aber viel mehr, sogar 70-Jährige, die schwer krank sind. Also ja. Man wird immer jünger, immer viel, viel kränker. Und ja. Die da ihre 80 erleben, ist sehr, sehr
das krank. Stimmt.
Das fällt mir sehr auf. Und ich kann echt nicht glauben, dass unsere Generation eine Lebenserwartung hat von 80, 90 Jahren. Mhm. Das ist die Prognose, wenn ich sehe, was ich jetzt momentan pflege, muss ich 67 oder 66 arbeiten. Und die Krankenpflege sind gar nicht viel älter als ich.
Ja. Dann weiß ich gar nicht, wie sie sind. Ja, zweierlei Sachen dazu. Zum einen, glaube ich, wird es so sein, dass man manche Leute, die so auffällig für das Sozialsystem sind, die wird man eben sterben lassen. Für die wird sich auch eine große Mehrheit gar nicht einsetzen. Deutschland ist ja eines der wenigen Länder in Europa, die noch kein Euthanasiegesetz haben. Das wird es geben. Und da wird man insbesondere diese Leute, die so sehr mühsam sind, drunter fallen lassen. Mit dem Alter dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Das, was heute ist, es gibt eben immer mehr Leute, die nicht in Pflegeheime kommen. Ja, aber selbst da, es gibt immer mehr Leute, die brauchen keine ambulante Pflege. Bekommen sie auch nicht. Das heißt, statistische Erhebungen sagen, die älteren Leute heute sind nicht immer kränker, sondern viele Leute erreichen ein hohes Alter, ohne ins Krankenhaus und Pflegeheim kommen zu müssen. Das sagen die Statistiken. Nur, dass natürlich die Perspektive, wenn wir im Pflegebereich tätig sind, ich habe selbst ein paar Jahre in der Pflege gearbeitet, Altenheim dabei. Da ist es so, natürlich haben wir da mit den alten Leuten zu tun. Aber das ist eine eingeschränkte Perspektive, die auch zum Beispiel verstellt, die meisten alten Menschen heute noch sterben zu Hause. Die meisten alten Menschen können bis ins hohe Alter zu Hause bleiben. Und von denen ist auch nur ein Teil, die wirkliche Hilfe brauchen. Ein großer Teil, und das ist ja die Errungenschaft von moderner Medizin, Hilfe und so weiter, können ohne auskommen. Also deshalb im Augenblick, was die Zukunft sagt, wissen wir natürlich nicht, im Augenblick sind die Altersstatistiken noch weiter aufwärts steigend. Und diese Statistiken zeigen sich von Rentenversicherung, von Krankenversicherung, von all diesen Sachen. Wie das in der Zukunft aussieht, kein Mensch hat eine Ahnung davon. Es könnte auch sein, dass eine große Seuche ausbricht und dann massenhaft Leute sterben. Es kann sein, dass ein Krieg ausbricht und dann sind die alten Armen dran, weil die sich schlechter wehren können und nicht so schnell weglaufen können. Das kann alles passieren. Aber generell ist es so, dass die Zahl, also das Alter nach wie vor zunimmt, im Augenblick noch. Aber nicht unbedingt automatisch damit die Pflegebedürftigkeit. Ja.
Weißt du denn ungefähr auch, was du jetzt von der Krankenversicherung, wie sich das weiterentwickeln muss? Weil ich war ja auch mal in Ambulanten.
Ja.
Habe ich auch mitgekriegt, also was für einzelne Leistungen kosten, alle Patienten hat mir mal vorgerechnet. Also wie viel sie von der Krankenkasse in Anspruch nimmt, so viel hat sie nie einbezahlt.
Ja.
Und ich habe auch bei den anderen gedacht, das kann nicht, also kann nicht lange so weitergehen, was sie also in Anspruch nehmen.
Ja, ich habe hier auch eine Prognose. Die Sozialausgaben, sagt man, wenn es so weiterginge wie bisher, würden von momentan knapp unter 40%, also Sozialausgaben sind jetzt gerechnet mit Kranken und Alters und Rente und was weiß ich, etwa 40% des Einkommens, würden bis 1950 in etwa 68% steigen. Und da merkt man natürlich, das wird nicht mehr möglich sein. Denn wer will noch mit den restlichen 40% leben? Du musst ja auch noch davon leben. Und die Lebens... Bitte?
38 wäre ja schön.
68 wäre 32. Ach so, ah ja, genau, Entschuldigung, ja, genau, stimmt, ja. Ja, Kopfrechnen, nicht? Dann da. Ja, also das heißt, wer will davon noch leben? Will man ja nicht. Also das heißt, es wird einen Verteilungskampf geben, ganz klar. Meine Prognose, das ist auch nur meine Prognose aus dem Bauch, da sich viele Sachen ähnlich entwickeln wie in den USA, ich glaube, es wird einfach dazu führen, dass man so ein Zweiklassensystem hat, was ja schon lange angestrebt ist. Es wird so eine Art Grundsicherung geben, dass man die Leute nicht sterben lässt, aber auch nicht leben lässt. Das ist bezahlbar. Aber alles, was darüber hinaus ist, musst du selbst bezahlen. Das ist, glaube ich, eher was realistisch ist. Das andere ist schon jetzt kaum bezahlbar, wird in der Zukunft noch viel weniger bezahlbar sein. Und wenn noch weniger Leute einzahlen, deshalb, man arbeitet ja auch darauf hin. Vorbeugen ist besser als heilen, was ja auch gut ist, ist ja viel besser. Und das wird der Weg sein. Also das heißt, wenn ihr alt werden wollt oder alt werdet das ja, ihr wollt ja nicht bestimmt ja Gott, aber wenn ihr alt werdet, arbeitet jetzt schon darauf hin. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Verlasst euch nicht auf die Rente, nicht auf eine gute Versorgung der Krankenkasse, sondern werdet jetzt fit, bleibt jetzt fit, dass ihr möglichst lange fit bleibt und keine Hilfe braucht. Das klingt jetzt sehr pauschal, sehr einfach, aber das ist das Beste, was ihr tun könnt. Natürlich für euch selbst ja sogar. Ich meine, es ist ja noch viel besser, selbst spazieren zu gehen, als sich im Rollstuhl spazieren zu lassen. Auch für uns selbst. Ja. Aber das fängt jetzt an. Also das fängt jetzt an. Wenn du nämlich erst mit 70 anfängst, da gesunde Ernährung, Sport, was weiß ich und solche Sachen, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Aber wenn du es um 40, 50 machst, da hast du noch eine reale Chance. Später ja auch. Aber was wird es für Auswirkungen geben? Also ich sage, Mehrheit im Staat, Verteilung von den Ressourcen. Es wird... es wird neue Themen geben in der Gesellschaft. Es werden auch die Moden sich verändern. Viele haben sich ja lange daran gewöhnt, dass es eine Vergötterung der Teenie-Zeit gibt, der Jugendzeit. Deshalb heute will die gesamte Bevölkerung will eigentlich jugendlich sein. Jugendlich sein ist das Idealmodell. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass es einmal anders war. Wobei, wenn du Bilder siehst aus den 1910, 20 Jahren, dann war das nämlich gar nicht so. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Jugend gar nicht als ideal angesehen. Wenn du dir mal Bilder anschaust, da waren Männer oder Jungs mit 17, 18, die wollten älter sein, weil das Alter, was damals als ideal angesehen worden war, so die 40er Jahre. Warum? Weil damals in den 40er Jahren, da hast du so die Gipfel deines Verstandes in der Karriere und so. Das heißt, du siehst ganz viele Leute in dem Zeitpunkt, die haben dann Anzug, Zylinder, selbst obwohl sie nur 16, 17 Jahre alt waren. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wann kam das denn, dass es einen Jugendboom gegeben hat, Jugendkult, kann man soziologisch genau festlegen. Nämlich mit dem Aufkommen der Babyboomers. Das ist in der Zeit der 60er Jahre entstanden. Und zwar diese Babyboomers, die dann alle mal älter werden. Und wenn die tatsächlich die Mode damals bestimmt haben, könnte es auch sein, dass sie die Mode in 20 Jahren bestimmen werden. Dann wirst du aus dem Cover der Illustrierten nur noch Rentner sehen, die ihre Zähne rausnehmen oder so. Ja. Nein, das war jetzt Scherz, entschuldigt, das war jetzt nicht ganz, ja genau, eben, ja. Also, nein, das war jetzt zum Teil ein Scherz, aber ich würde euch sagen, man kann sich manchmal nicht vorstellen, dass das Denken auch anders gehen könnte, aber es kann anders gehen. Eine endlose Vergötterung werden auch die Älteren nicht mitmachen, weil du wirst ja depressiv, du machst dich ja kaputt. Wenn du ständig nur, wenn die Mehrheit der Bevölkerung im Rentenalter ist, die wollen sich ja nicht ständig da 15-Jährige oder auf 15-jährig Gemachte anschauen. Das ist ja öde, sondern es wird vielleicht, oder das wäre schon eine positive Perspektive, auch ein neues Selbstbewusstsein des Alterns geben. Weil das auch einfach die einzige Perspektive ist, mit der Leute überleben können. Dabei. Ich glaube, das fängt schon an. Manchmal in Werbung, auch in Darstellung, sieht man, dass da eine gewisse Veränderung und Umdenken da ist, dass Alter manchmal auch als cool dargestellt wird. Das ist gar nicht so schlecht dafür. Und in Wirklichkeit ist es auch so, dass dieser Umdenkungsprozess stattfinden muss. Denn das, was es in der Vergangenheit gegeben hat mit dem Jugendwahn, war ein Abwerten in Begriffen und Darstellung des Alters. Alte wurden als senil, als anfällig, als nicht leistungsfähig angesehen. Deshalb dieses Thema Alterdiskriminierung ist ein reales Thema. Wenn du heute dich als 50-Jähriger bewirbst und du bist wirklich in der Leistung gleich gut wie ein 30-Jähriger oder 25-Jähriger noch besser, dann ist es heute so, dass im Durchschnitt wirst du nicht genommen. Und das ist Altersdiskriminierung. Denn deine Leistung kann gleich sein, sie kann sogar besser sein. Trotzdem wirst du nicht genommen. Und das hängt jetzt eben mit diesem Weltbild zusammen, nicht mit optimaler Leistung. Man sagt häufig, die optimale Leistung sei ja nicht mehr da. Das stimmt gar nicht. Neurologische Untersuchungen zeigen, dass Leute noch mit 60, sogar noch mit 70, gleich schnell denken können wie junge Leute. Sie sind körperlich nicht immer, sie tragen vielleicht die Dachziegel nicht mehr ganz so schnell aufs Dach. Das nicht. Warum? Weil eben vieles im Gehirn sich eingeschliffen hat, du manche Sachen schneller denken kannst sogar. Vorausgesetzt, du trainierst. Viele Leute verfallen im Alter, nicht weil sie es müssten, sondern weil sie es erwarten. Das heißt, die Erwartungshaltung, jetzt verfalle ich, jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, die führt dazu, dass deine Leistung radikal sinkt. Das heißt, die Erwartungshaltung hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie du im Alter das erlebst. Statistische Untersuchungen, die man in Florida in den USA gemacht hat, weil Florida ist der Staat, an dem am meisten alte Leute sind in den USA. Da hat man Untersuchungen gemacht, Leute, die positiv übers Alter denken, die sagen, ich kann das und ich ziehe durch und so, werden im Durchschnitt 7,5 Jahre älter als Leute, die nicht so denken. Nur mal als Risikofaktor, Leute, die Probleme mit Blutdruck und Cholesterin haben, also Probleme damit, haben nur eine um 4 Jahre geringere Lebenserwartung. Leute, die psychisch darauf eingestellt sind, Alter, jetzt geht's zu Ende, ich werde schwach, ich werde krank, 7,5 Jahre. Was uns deutlich zeigt, Altern geschieht ganz wesentlich im Kopf und in dem, was meine Umgebung mir suggeriert. Wenn die Umgebung suggeriert, jetzt du bist alt, du gehörst aus altem Teil, du bist mühsam, die alten Last, das alten Problem, all diese Begriffe, die sagen, ja, alt sein ist, du bist eine Belastung für die Gesellschaft, du selbst verfällst langsam, also gib endlich den Löffel ab. Und in manchen Teilen der Welt geht das ja sogar bis dahin, dass darum die Leute getötet werden. Niederlande, es gibt jetzt nach etwa 10 Jahren Euthanasiegesetz in den Niederlanden, gibt es Selbsthilfegruppen von alten Menschen, die sich dagegen wehren, weil immer mehr Alte zum Tod gedrängt werden. Dann kommen die Eltern und sagen, hey, du bist jetzt schon so lange im Altenheim, unser ganzes Erbe geht dabei drauf, das geht doch nicht, komm. Und das machen sie dann immer häufiger und immer bei jedem Besuch. Und dann, es gibt alte Leute, die aus dem Grund sagen, ich will sterben. Und dann sagen sie, ja, das ist ja dein Wille, du hast dich entschieden, okay. Und das ist nicht nur ein Einzelfall. Es sind dabei in den Niederlanden mehrere tausend Fälle bisher dokumentiert, wo das so gelaufen ist. Das heißt, der äußere Druck der Gesellschaft und der Angehörigen, die dem älteren Menschen das Leben schwer machen und dann zu einem Sterbewunsch führen. Das heißt, der müsste nicht unbedingt sterben, nicht mal aus medizinischen Gründen, sondern es ist die äußere Gesellschaft, die dazu beiträgt. Dann, was wird sich noch verändern? Es wird andere Dienstleistungen geben. Es wird eine andere, also zum Beispiel die Kaufkraft wird in den nächsten 20 Jahren noch steigen. Warum? Weil viele Leute, die älter werden, die sammeln mehr Finanzen an, weil sie die Ausgaben nicht mehr haben für Kinder und so weiter, aber noch Einkommen haben. Das heißt, die nächsten 20 Jahre werden Vermögen in Deutschland im Durchschnitt, und das heißt ja immer so die Babyboomer, also ich und alle, die in meinem Alter sind, wird steigen. Schade nur, dass ich an der Bibelschule bin, wird es nicht ganz so stark steigen wie bei anderen. Aber generell gehöre ich noch zu der Generation, die profitieren. Danach wird es erstmal wieder bergab gehen. Also die nächsten 20 Jahre, solange ich da noch im Arbeitsleben bin, noch ein bisschen bergauf. Dann, es wird eher, die Leute haben mehr Chancen in Politik und Wirtschaft für Karriere. Junge Leute heute müssen sich über Arbeitslosigkeit wenig Gedanken machen. Zumindest Leute, die nicht faul sind. Also hier geht es wirklich um Faulheit. Weil in der Zukunft werden alle gebraucht, die irgendwie nur arbeiten können. Das ist jetzt schon absehbar. Ihr wisst, dass hier schon manche ostdeutsche Handwerksverbände suchen händeringend im Westen nach Leuten, die ihre Ausbildung machen da. Also das heißt, es wird immer einen Teil von Arbeitslosen geben, aber das wird sich immer stärker rauskristallisieren, dass Leute entweder wirklich gar nicht arbeiten können oder die es nicht wollen oder die nicht mehr umplanen können oder so. Aber das heißt, die Arbeitskräfte werden, also der Arbeitskraftmangel wird steigen. Natürlich auch Probleme wie Alzheimer werden zunehmen. Ich habe gerade letzte Woche eine Statistik gelesen, es werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren die Bauern aussterben, weil Bauern ganz schlechtes Image haben und dann, wenn es Rangelei geht um die Arbeitsplätze, wird kaum jemand noch Bauer werden. Ist interessant, wie das dann werden wird. Ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht lädt man dann ein paar Türken aus Anatolien ein, die wissen das noch, wie mit dem Bauernhof das geht. Also zumindest bei dem, wir leben hier in so einem kleinen Dorf. In dem Dorf, in dem wir leben, als ich dort als Kind gewesen war, meine Eltern sind da hingezogen, als ich so 7 war, dann waren da das ganze Dorf aktive Bauernhöfe. Heute ist in dem Dorf kein einziger Bauernhof mehr aktiv. Und das ist, glaube ich, nicht mal die Ausnahme. Das ist weit verbreitet. Also, aber das ist nur so ein Detail. Also das sind Auswirkungen, die wir haben werden. Ich habe auch gesagt, dass es so eine Jugendwahn und solche Sachen gibt, die ja dann das Alter eher als negativ darstellen. Die objektiven Untersuchungen zeigen, dass Alte in vielen Bereichen, zum Beispiel was Denken, Wahrnehmung, Verarbeitung angeht, nicht alt werden müssen. Wenn, dann tragen sie selbst dazu bei. Aber das führt auch, ist schon bei manchen 30-Jährigen zu beobachten. Manche 30-Jährigen sind schon auf Rente, innerlich. Das heißt, äußerlich sind sie noch fit, aber innerlich haben sie abgeschaltet. Sie haben dann mit 20, als die Ausbildung zu Ende war, aufgehört zu denken und dann geht das so weiter. Aber das ist keine Notwendigkeit des Alters, sondern das ist hier eine bewusste Entscheidung aus Faulheit, Trägheit oder sonst irgendetwas. Also das heißt, die innere intellektuelle Aktivität ist nach relativ zahlreichen Untersuchungen nicht automatisch mit dem Alter abhängig. Zumindest nicht nach den Untersuchungen bis zu 70. Bei den Hochalten, das heißt 80, 90, ja, da kommt dann irgendwann auch geistiger Verfall. Aber das ist dann nicht das Alter, über das wir jetzt reden, sondern wir reden ja mehr, das so sagen wir, bis 70 in etwa. Da ist die Leistungsfähigkeit intellektueller Art, wenn man es trainiert und weil er bleiben will, noch etwa gleich hoch, also von 20 bis 70, wenn man das will. Es gibt auch Statistiken, könnt ihr im Internet nachlesen, welche großen kulturellen Errungenschaften und Werke im Alter über 50 oder 60 geschaffen worden sind. Und da werdet ihr ganz erstaunt. Hätten wir die nicht, viele Erfindungen, viele Dichtungen, viele, was weiß ich, architektonische Meisterleistungen wären nicht entstanden. Also die Leute bauen nicht automatisch ab danach, aber es ist das, was die Gesellschaft zum Teil suggeriert und hier wird es wahrscheinlich eine Veränderung geben müssen. Ja, was zum Beispiel diese Babyboomer, von denen ich rede, die verfügen momentan etwa über 70% des Vermögens. Das will ich euch nur mal sagen, ökonomisch, was das auch bedeutet. Wenn die ins Altenheim kommen, nicht nur, dass sie die Mehrheit in der Gesellschaft bilden, die können auch bestimmen, was läuft. Zumindest diejenigen, die zu den Besitzenden gehören, dabei. Also das wird Auswirkungen haben. Was wird dann die neue Rolle des Alters sein? Nun, wenn es negativ läuft, dann wird es Euthanasie geben, dann wird es Endzeitängste geben, besonders bei den Jungen, die sehen, die Alten wachsen uns über den Kopf, die große Herde der Grauen mit Rollator, die da durch die Stadt laufen und das ist ja schlimm. Junge könnten in eine Panik kommen, Alte auch, wenn sie in diese Panik kommen, es ist bald das Ende, es ist nur noch die letzte Zeit. Wenn die Älteren politisch Verantwortung übernehmen, könnte es auch zu einer Lähmung der Gesellschaft führen, weil viele ältere Menschen denken nur für die nächsten 10 Jahre. War das ja nur noch ihre Lebenszeit. Junge hingegen wollen ihr ganzes Leben noch gestalten. Das heißt, es könnte zu einer Stagnation, politisch, wirtschaftlich und so weiter führen, wenn Alte nicht richtig mit ihrer Verantwortung umgehen. Also wir müssen sehen, die Alten sind nicht ein Problem, die Alten werden in der Zukunft die dominierende Rolle in der Bundesrepublik spielen, müssen dann ihre Verantwortung natürlich auch annehmen und ernst nehmen. Nicht einfach sich zurücklehnen und sagen, es versorgt uns. Das wird nicht klappen. Dann wird es zusammenbrechen. Was natürlich auch heißt, schminkt euch, als die noch etwas jünger sind, habe ich ja mehrfach gesagt, die Träume von dem, ich kaufe mir mit 60 ein Wohnmobil, gehe in Frührente und dann bis 90 fahre ich 30 Jahre durch die Welt. Das wird es nicht geben. Aber denk, ist noch viel besser, du wirst mit 65 noch eine neue Karriere starten, noch eine Firma gründen, noch, was weiß ich, Auslandseinsatz in die Mission machen und so. Aber jetzt komme ich zum realistischen Teil. Ich glaube tatsächlich, wir müssen, und jetzt ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Es könnte jetzt das Wehgeschrei geben. Ach, wie schlimm ist die Welt und es wird alles untergehen und es geht den Bach ab. Und jetzt haben wir schon gesehen, die bösen Muslime und das Gender Mainstream und jetzt kommen noch die Alten dazu. Wobei wir jetzt schon abstrahieren, uns ja nicht mit reinnehmen. Jetzt kommen wir noch dazu. Und wir gehören ja alle dazu. Wir sind alle mal der Generation, die davon betroffen wird. Denn wir sind alle ja nicht mehr 5, 6, 7, 8 und so. Also wir gehören alle dazu. Manche von uns ein bisschen näher, die anderen ein bisschen weniger. Also das wird Auswirkungen haben. Jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Ich glaube, es braucht dieses positive Bild des Alterns. Ich glaube, es braucht diese Verantwortung zu übernehmen dabei. Es gibt dann so Fälle, auch in Florida habe ich dort gelesen, dass da alte Rentner im 80 und mehr adoptieren Kinder, die im Kinderheim sind und bezahlen ihre Ausbildung und nehmen die zu Hause auf. So eine Art Mehrgenerationenhaushalt. Warum auch nicht das? Statt sich zu beschweren, dass die ganze Welt den Bach abgeht, könnte man noch sagen, okay, diese ganzen orientierungslosen Kinder, laden wir doch da ein paar ein. Ich sage natürlich manchmal, hey, da habe ich aber schon genug. Das habe ich ja schon als früher gehabt. Jetzt mit 60 will ich das ja nicht nochmal. Warum nicht? Neue Herausforderung. Das hält lebendig, das hält frisch. Vielleicht könnte man sich auch teilen. So 5 Rentner zusammen, ein Teenie, und dann hat man den nur einen Tag in der Woche. Das geht dann ja vielleicht auch. Wäre wahrscheinlich etwas realistischer. Dann dabei. Aber das heißt, es wird ganz neue Modelle geben. Es wird da ganz neue Modelle des Lebens, des Zusammenlebens geben. So wie das Modell bisher läuft, wird es nicht gehen, kann es gar nicht gehen. Und wenn wir keine Katastrophe wollen mit einem Generationskonflikt, wo einer den anderen totschlägt oder Euthanasie, dann wird es andere Lösungen geben müssen und die gehen gar nicht daran vorbei, dass Leute länger jung bleiben, wenn ich es mal positiv ausdrücke. Dass sie länger Verantwortung übernehmen. Denn wir müssen ja auch schon da sehen. Es ist ja das negative Bild gesagt, ach, arbeiten ist jetzt die Mühe und irgendwann ab dem Alter, jetzt böse ich, muss fallen lassen. Ja, klar, ich glaube, es erwartet keiner, dass da ein 70-Jähriger als Straßenarbeiter da den Asphalt aufhackt mit der Spitzhacke. Das nicht. Aber die meisten Arbeiten heute sind nicht die stark körperlichen Arbeiten. Die meisten Arbeiten sind heute Arbeiten, die man mit Begleitung und entsprechender Motivation durchaus auch längerfristig tun kann. Wie das ja die meiste Weltheitsgeschichte immer getan hat. Ihr wisst ja, die Rente wurde erst vor knapp über 100 Jahren eingeführt. Und in den meisten Ländern der Welt gibt es bis heute keine Rente. Das heißt, wir müssen uns nicht vorstellen, wir sind jetzt an dem Normalfall. Und das wäre, wer weiß, wie schlimm, wenn das wegfällt. Nein, der Normalfall weltweit ist eher, es gibt keine. Und dann muss es halt Generationsvertrag oder sonst irgendetwas geben. Ja, selbst in den USA, ich weiß nicht, habt ihr die aktuellen Zahlen, aber ich meine, etwa 20-25% in den USA haben keine Rente. Da ist das heute schon in einem Industrieland so. Und das wird wachsen dabei. Also, ich will keine Endzeitstimmung bei euch haben. Ich will nur, dass wir nicht genauso verschlafen, wie viele Politiker es tun, sondern weil wir wissen, was auf uns zukommt, dass wir dann mit dazu beitragen können, diese Zukunft aktiv zu gestalten. Zum Beispiel, das wäre jetzt nur mal so ein ganz spleeniger Trend dabei, ich glaube, wenn ihr ein neues Gemeindebaukonzept machen wollt, setzt auf Seniorengemeinde. Denn wenn einmal in ein paar Jahren die Senioren die Mehrheit haben werden, dann kannst du mit Jugendgemeinde nichts mehr anfangen. Wer will dann noch die dröhnende Schlagzeugmusik haben? Für Alte läuft das meistens nervig. Dann lasst die Jugendlichen das in ihrem Keller machen. Seniorenarbeit ist die Arbeit mit Zukunft. Und Senioren ist ja meine Generation. Also ihr müsst nicht daran denken, die jetzt alt sind, sondern die, die jetzt älter werden. Also ich meine das natürlich nur zum Scherz, zum Teil so. Aber ich glaube auch schon, hier wird sich in Gemeindekonzepten auch etwas ändern müssen. Man hat in den vergangenen 20, 30 Jahren darauf gesetzt, Gemeindeerneuerung hieß immer, die Alten müssen sich an die Jungen anpassen. Ja, warum? Weil eben Babyboomer-Generation, das waren die Jungen, die alles revolutionieren wollten. Damit fing das an. Und das haben deren Kinder natürlich weitergemacht, weil die haben die Idee aufgenommen. Alles in der Gemeinde muss sich nach der Jugend richten. Das war lange das Konzept. Aber das wird auf die Dauer nicht mehr ziehen. Denn wie willst du das auch in der Gemeinde vertreten, dass die Gesamtgemeinde, und jetzt haben wir da ja 50% über 50-Jährige, und die ganzen anderen, die im Arbeitsleben sind, warum sollen die sich nach dem Geschmack und Muster der Kleingruppe, die vielleicht noch 10% ausmachen, der Teenies richten? Ist das logisch vertretbar? Kaum. Aber im Moment ist das noch so, weil im Moment eben dieser Wechsel noch nicht so stark stattgefunden hat. Im Moment noch dieser Jugendwahn dominiert. Das heißt ja auch nicht, dass die Jugendlichen vor unter Tisch fallen sollen. Nur, die werden für dieses öffentliche Leben nicht mehr so von Bedeutung sein. Ihr werdet auch sehen, viele der neu entstehenden Gemeinden haben großen Fehler. Sie sind nämlich jugendliche Protestgemeinden, die groß werden und groß dastehen, aber die leben zum allergrößten Teil nur dadurch, da gehen 20 Gemeinden, die Jugendlichen weg, in eine große Gemeinde in der Innenstadt und plötzlich hat man die Eindruck, oh, das boomt ja, Jugendgemeinde. In Wirklichkeit sind die meisten Jugendgemeinden eine totale Illusion. Ich kenne einige Leute in Zürich, wo das ICF ja entstanden ist, das ist eine dieser Jugendgemeinden. Und da kenne ich einige Pastoren, die alle haben mir genau dasselbe gesagt. Unsere ganze Jugendarbeit ist zusammengebrochen, als ICF angefangen hat. Denn da sind ja nicht massenhaft neue Leute zum Glauben gekommen, da sind die bestehenden Jugendlichen aus den kleineren Gemeinden alle in eine große, weil jetzt können wir endlich Gottesdienst machen, wie wir es uns vorstellen. Keine Alten da, wir bestimmen alles selbst. Aber das ist ein Irrtum, das ist kein großes Wachstum, das ist kein neuer Aufbruch, das ist keine Erweckung, sondern es ist eigentlich ein Irrweg. Denn auch die werden einmal zu denen gehören, die ich jetzt skizziert habe, auch die werden die Alten mal sein. Was erwarten die denn, was die Jugend dann tut? Also das heißt, wir werden stärker daran arbeiten, dass es einen Zusammenhalt gibt, dass es auch generationübergreifende Zusammenarbeit gibt, aber die nicht nur mehr nur darauf ausgerichtet ist, was junge Leute machen. Das ist jetzt natürlich nicht das Vorausdenken für die nächsten 5 Jahre, das ist das Vorausdenken für die nächsten 20 Jahre. Aber es ist ja gut, wenn wir nicht immer nur ganz knapp rechnen. Darüber hinaus, ich glaube tatsächlich, ist ein immenser evangelistischer Aufwand, wo man jetzt starten muss. Jetzt muss man starten, wie evangelisieren und betreuen wir Senioren? Und zwar, jetzt darf man nicht denken an die, die vollkommen ohnmächtig dann in einem Pflegeheim sind. Ich sage ja, die meisten Älteren werden auch in der Zukunft länger aktiv sein, länger sich einsetzen, nicht nur was Arbeit angeht, sondern auch was Freizeitbeschäftigung und sowas angeht. Die haben ja auch eine viel größere Kapazität. Vor 2, 3 Generationen war es so, du hast deine Kinder erzogen und dann kam langsam das Altenteil. Das ist ja heute nicht mehr so. Ich habe ja gestern schon gesagt, die Frau mit 45, deren Kinder groß sind, oder spätestens mit 50, dann hast du statistisch noch 30 Jahre, mindestens noch 20, 25 Jahre, wo du einigermaßen fit bist. Und das gilt ja nicht nur für die Frau, es gilt auch für den Mann. Und selbst wenn du noch berufstätig bist, du hast ja nebenher jetzt Freiheit, die du nicht mehr gebunden hast durch Kinderbetreuung und was du da alles. Du musst kein Haus mehr bauen. das Haus, was da steht, alles. Du hast viel mehr Freiheit. Im Moment wissen viele, auch christliche Senioren, nicht damit umzugehen, weshalb viele christliche Senioren, kenne ich da und dort, vor dem Fernseher versauern. Es gibt so viele Senioren, die mit ihren Eltern nicht anzufangen wissen, haben keinen Job mehr, weil die in Rente sind, müssen auch nicht mehr arbeiten und sitzen vorm Fernseher. Denn die meisten dieser Talkshows, die am Vormittag laufen, ja, wer schaut die denn an? Berufstätiger doch nicht. Schüler auch nicht. Es ist doch ganz klar, für wen die gemacht sind. Die sind für Senioren gemacht und für einen kleineren Teil von Arbeitslosen. So sieht die ja keiner. Denn die paar Leute, die Urlaub haben, gerade zu diesem Zeitpunkt, ja, die werden jetzt das ganze Jahr über gesendet, nicht nur im Sommer. So. Also das heißt, das ist auch darauf ausgerichtet. Im Moment ist sehr stark diese Konsumhaltung. Setz dich davor, lass dich berieseln. Das wird in der Zukunft anders werden, hoffentlich anders werden, weil ältere Menschen hoffentlich, und da gehöre ich dann ja, sage ich ja wieder selbst damit dazu, hoffentlich erkennen, wir sind auch noch gebraucht, egal ob es das jemand sagt oder nicht, wir bestimmen die Welt, wir bestimmen, was läuft. Wir müssen nicht darauf hoffen, die Jungen sollen missionieren, sondern wir müssen missionieren. Und das geht bis in die Missionsarbeit hinein. Warum soll einer mit 70 nicht mal für ein, zwei Jahre in die Mission gehen, wenn er einigermaßen fit ist? Der muss sich nicht zurücklehnen dabei. Und das wird eine Herausforderung der Zukunft sein. Das heißt, da trifft es auch Gemeinde. Wir können uns das manchmal so richtig nicht vorstellen, aber wir müssen aus diesem Konzept ausbrechen, weil dieses Konzept wird nicht funktionieren, was bisher da ist. Es kann gar nicht funktionieren, allein zahlenmäßig schon nicht. Es sei denn, du gibst dir rechtzeitig den Schuss und sagst, das war's, dann ja, aber das können wir als Christen ja auch nicht, sondern die Lebenszeit, die Gott dir gibt, nutz sie aus. Wir müssen natürlich auch dann damit rechnen, nicht unsere ganze Zeit, unsere ganze Kraft zu verpowern, mit der Hoffnung, dann kommt die große Ruhepause. Sondern du musst eher damit rechnen, halb deine Kraft auf Dauer auf, dass du eben auch in 20 Jahren noch kraftvoll zubeißen kannst. So hieß es doch zu meiner Jugend, da war doch irgendwie so, wie hieß das noch, bei einer Zahnpasta. Ja, seht ihr, damals habe ich noch Fernsehen geschaut. Wie die neuen Werbungen laufen, weiß ich nicht mehr, weil ich habe dann das Fernsehen abgeschafft, oder wir haben es gemeinsam abgeschafft und sind froh darüber, deshalb kenne ich meistens noch diese älteren Sprüche. Aber da merkt ihr, wie stark die wirken, obwohl ich die nie auswendig gelernt habe, nur, was weiß ich, ein paar Mal gesehen und dann, also wie gefährlich, Medien, auch das. Ich meine nicht wegen der Zahnpasta, aber wegen dem, was da in meinem Kopf noch drin bleibt. Also, das heißt hier neue Perspektiven sehen, neu aktiv sein, auch als Ältere keinen Generationskonflikt provozieren. Stärker die Interessen der Älteren in der Gemeinde berücksichtigen. Junge dazu zu erziehen, dass sie nicht nur sagen, ich bin halt jugendlich und flippig und das ist toll und die Älteren neidisch darauf schauen, sondern Jugendliche mit dazu erziehen, zusammenzuleben mit Menschen unterschiedlichen Alters. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn ohne die wird die Gesellschaft in 20 Jahren nicht mehr funktionieren, wenn das nicht klappen sollte. Also hier ist eine ganz wichtige Herausforderung für Gemeindearbeit, auch dass Seniorenarbeit nicht mehr so ein Appendix noch an der Gemeinde ist. Da gibt es halt auch noch so ein paar Rentner, die für die machen auch noch mal eine Stunde. Nein, sondern dass man das viel mehr berücksichtigt, das auch als wichtiger Faktor sieht, bis hin dazu Evangelisation unter Alten. Ich habe das mehrfach schon gesagt. Eine Erfahrung, die ich da vor ungefähr einem Jahr gemacht habe, ich besuche ab und zu eine junge, jugendliche Studentengemeinde in Göttingen. Das sind fast nur Studenten. Weil da sind ein paar Studenten zusammen. Glauben gekommen, die missionieren. Jedes Mal, wenn ich da bin, wirklich jedes Mal, sind neu bekehrte Studenten da. Und als ich vor einem Jahr ungefähr da war, da habe ich gedacht, was macht der denn? Hier kann doch kein Student sein. So einer, ich weiß nicht, 97, 98 oder so, der hat sich bekehrt. Weil die Studenten ins Altenheim gegangen sind, haben der Bibelkreis angeboten. Und der geht jetzt regelmäßig mit in diese Jugendgemeinde und der klatscht damit und der betet mit. Und die sagen, im Altenheim, seitdem er gläubig geworden ist, hat er aufgeblüht. Vorher, der konnte schon sich nicht mehr alleine bewegen, saß im Rollstuhl, jetzt kann er wieder laufen. Da, nicht, weil die charismatisch sind. Also, so ein, aber, weil plötzlich, weißt du, wenn du den ganzen Tag nur in einem Raum sitzt, wo alle gerade ausschauen, in den Fernseher, wo sonst nichts läuft, dann baust du ab. Das weiß jeder, der in der Altenpflege tätig ist. Wenn du einen alten Menschen sich nicht mehr anziehen lässt, essen lässt, nach zwei, drei Monaten kann er es nicht mehr. Und genau das ist hier, das kann auch umgedreht werden. Und hier sind wir auch herausgefordert. Es sind auch alte Menschen, auch wenn es ein Wunder Gottes ist, können sich bekehren und umkehren. Also das heißt, ja, und das ist zwar menschlich, habe ich immer gedacht, ach, das ist so schwierig. Das ist auch schwierig, aber es geht. Gott kann das. Nicht bei jedem. Es gibt auch manche, die sind so senil, aber wie gesagt, die gibt es manchmal auch schon mit 30, dass wir ja nicht mehr durchkommen. Also hier sind, glaube ich, Herausforderungen für jeden von uns. Einerseits, wie gehen wir selbst mit Alter um? Alter nicht und von daher ist negativ einordnen, wie gehen wir mit dem Alter der anderen um und wie stellen wir auf die Veränderung der Gesellschaft ein. Diese Veränderung der Gesellschaft wird übrigens auch zur Folge haben, dass wir ganz neu als Gemeinde über Umgang mit Immigranten umgehen, dann nachdenken müssen. Denn die, am stärksten wird die Bevölkerungsschwund bei den einheimischen Deutschen sein. Immigranten werden rasant zunehmen. Das heißt, wir werden damit rechnen, in den Innenstädten und so, es werden viel, viel mehr Leute fremden Hintergrund sein. Das hat sich in Deutschland so ein kleines bisschen verzögert. Da können wir Gott dankbar sein für die vielen Spätaussiedler. Die haben das ein paar Jahre alle verzögert, weil die Spätaussiedler haben sehr viel Junges reingebracht. Viele Kinder, Arbeitswillige, junge Leute. Sonst wäre die Veralterung noch schneller eingetreten. Aber auch die Spätaussiedler werden das nicht aufhalten. Ich meine jetzt ja nicht mal nur die Gläubigen. Die meisten Spätaussiedler sind ja gar nicht gläubig. So in christlichen Kreisen, also zumindest an der Bibelschule Prag, hat man manchmal den Eindruck, Spätaussiedler sind alle gläubig. Das ist natürlich Quatsch. Die meisten Spätaussiedler haben mit dem Glauben gar nichts zu tun. Das sind ganz normal Materialisten und sonst irgendwas. Nur ein kleiner Teil sind gläubig. Aber sagen wir, die Gesamtheit der Spätaussiedler, auch das verpufft so ein bisschen. Aber es wird neue Einwanderer geben. Und die wird es geben müssen. Es geht gar nicht anders. Und so müssen wir auch da als Folge dieses Alterungsprozesses uns auseinandersetzen mit Integrationsfragen. Mit dem, wie gehen wir mit Menschen anderer Nationalität um? Wenn wir uns nicht isolieren wollen, abkapseln wollen, was auch nicht gehen wird. Also auch das ist so ein Nebenaspekt des Alterungsprozesses. Ich hoffe, ich habe euch jetzt so ein bisschen mit hineingenommen. Es waren ja nur einige Daten, einige Faktoren. Es gibt Bücher, die sich dann noch intensiver mit beschäftigen, die natürlich nicht den christlichen Aspekt betonen. Ich habe bisher kaum was gelesen, was sich diesen christlichen Hintergründen widmet oder wie wir als Gemeinde darauf reagieren. So ganz wenige Ansätze gibt es da und dort, die ich mitbekommen habe. Aber das ist, glaube ich, noch eine Sache, die uns herausfordert. Und nicht nur wir sind diejenigen, die der andere behandelt, wir sind diejenigen, die es selbst mit betrifft. Und zwar wir alle. Auch wenn hier manche sind, die erst Mitte 20 sind. Ihr gehört genauso mit dazu. Denn spätestens im Jahr 2050, ja, dann seid ihr eben auch genauso zu dieser Gruppe. Und dann wird ja erst der volle Durchschlag kommen dabei. Weil wenn ihr nämlich im Rentenalter seid, dann werden Leute wie ich, und die werden dann vielleicht 80 sein, aber immer noch fit. Hoffentlich. Ja. Manchmal habe ich so meine Zweifel, was mich betrifft, aber ich bin ja nicht jetzt stellvertretend für alle anderen. Ich hoffe ja, dass ihr da noch alle lebt, auch wenn ich dann schon im Himmel bin und euch da erwarte. Ja, also ich glaube nicht, dass ich so alt werde, aber das liegt einfach daran, weil Gott mir in den letzten Jahren immer wieder so Sachen zugemutet hat, wie da mit Krebs und jetzt hier mit grünem Star und so. Da denke ich mir, also wenn das so weitergeht, dann weiß ich ja gar nicht, wie ich da noch weiterleben sollte. Aber das ist ja eine andere Sache, der Durchschnitt der Bevölkerung. Bitte. Oder vielleicht, wenn ich das noch sage, ihr müsst halt kräftig für mich beten, dann wäre ich vielleicht auch noch 80.
Zu der Frage der Literatur. Interessanterweise beschäftigt sich zum Beispiel eine Kommilitone, die ich an der FDH kennengelernt habe, genau mit diesem Thema. Die alten Leute in der Gemeinde schreibt aus Sicht der praktischen Theologie und der Diakonie eine Dissertation gerade in Kampen an der Universität Timo Janke. Ja. Der wird wahrscheinlich in 2-3 Jahren damit fertig sein.
Ach, den kenne ich ja sogar. Ja, den habe ich beim Ethikinstitut, da arbeite ich ja auch mit, den habe ich dann häufiger getroffen. Ja.
Und der zweite Aspekt, was ich...
Wenn ich noch nachfragen darf, schreibt ihr eben über, weil das sind die mehrfach der Dissertationen, sind über die alten Leute behandeln, so mehr aus der Sicht, das sind die Klienten und wir sind diejenigen, die sie betreuen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, alte Arbeit, die wird in der Zukunft keine große Rolle mehr spielen, weil das hat man seit 100 Jahren gemacht, alten Arbeit mehr so sagen, wie betreuen wir die Senioren, wie machen wir da Seelsorge, das ist auch nicht schlecht. Aber das, wovon ich jetzt spreche, ist ein ganz neuer Aspekt, dass eben die Alten dann diese Aktivität machen, aktiv werden, dass sie das Leben mitbestimmen, dass sie die Mehrheit bilden. Es gibt nicht ein paar Alte, die man betreuen muss, sondern die Gesellschaft sind die Alten. Das heißt, da geht es nicht um Seniorenarbeit, sondern mehr um, wie ist die Gesellschaft.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie inhaltlich, welche Tendenzen ihr da einschlägt. Ich glaube aber, dass schon mehr auf die aktive Rolle auch.
Okay.
Also die Veränderungen, die damit einhergehen und so weiter.
Okay. Dass er dann auch eigentlich, kannst du ja mit ihm reden. Aber danke, dass du es mir sagst. Ich wusste es bisher nicht, worüber er arbeitet, aber frage ich ihn mal.
Ja, frag ihn einfach mal. Der zweite Aspekt, was auch für mich wichtig ist, gerade weil ich mich auch politisch interessiere, was ich halt feststelle, ist schon so, auch mit diesem Generationenkonflikt, die ganzen Parteien sagen halt, wir können keine Politik mehr machen gegen die Rentner.
Mhm. Also, ja.
Weil 30% der Wähler heutzutage,
und schon jetzt.
Schon jetzt. Und noch mehr, gerade die sind, die auch wählen gehen, das sind Rentner. Und die sind halt die, wollten, selbst wenn wir denken, dass es angebracht wäre, schaffen wir es einfach nicht, gegen Rentner irgendwas durchzusetzen, weil sie diejenigen sind, die Politik bestimmen. Yep. Aber dass wir auch da als Christen, auch die älteren Christen unter uns, da die Verantwortung sehen, dass sie auch vielleicht eine gewisse Realität und auch eine gewisse nicht kurzfristiges Denken, meine Sicherung dessen, was ich jetzt noch für die nächsten 10 Jahre habe, sondern auch ein Übergenerationen, weil wir auch als Christen über Generationen hinweg denken sollten, dass sie dort vielleicht auch in den Kreisen, in denen sie aktiv sind, wenn wenn Sie auch vielleicht mit anderen Senioren zu tun haben, dass man dort auch irgendwie eine gewisse weitergehende Perspektive mit hineinbringt.
Ja.
Ich denke, das wäre auch eine gesunde Sache.
Durchaus, das würde ich ganz unterstützen. Ich würde hier sogar ein Stück weiter noch gehen, weil dieser Appell an nächste Generation, manchen hilft er, aber bei vielen geht er spurlos vorbei, die sind nächste Generation egal. Hier würde ich sagen, denk an dich selbst. Denn das habe ich auch gesagt, wir alle gehören zu der Generation, wir werden zu diesem Alter sein und wenn jeder nur sagt, ich will haben, dann wird es nichts geben. Dann gibt es das große Loch. Das heißt, es geht allein schon nur um uns. Wie wird unsere Zukunft aussehen? Willst du darauf hinsteuern, dass irgendwann mal die Schraube abgedreht wird, Euthanasie oder die Alten alle auf der Straße stehen? Dann kann man mit Forderungen auftreten und sagen, ich will. Denn es wird dahin kommen, hundertprozentig. Es geht gar kein Weg dran vorbei. Das ist keine Wirtschaftsprognose, das geht gar nicht anders. Denn entweder werden die Alten alle sterben oder sie werden alt. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und sterben heißt halt, da musst du nachhelfen, weil die sterben nicht alle von selbst. Ich zumindest will, habe das nicht vor, die anderen wahrscheinlich auch nicht. Oder sie werden alt. Und dann ist die Frage, wie werden sie alt? Und das, ich sage ja nochmal, dass alle so alt werden wie die heutige Rentner, das geht nicht. Es geht in keiner Variante. Du kannst sagen, wir laden Millionen von Chinesen an, aber die werden ja selbst alt sein dann. Die haben ihr eigenes Altersproblem. Es wird nicht anders gehen. Das heißt, also hier, es geht rein und schon nur um Egoismus. Wir müssen nicht mal altruistisch sein für irgendwelche anderen Generationen. Die haben nebenher hoffentlich noch was davon. Es geht um uns selbst.
Aber wir haben ja die Perspektive und wir sollten deshalb auch
da. Genau, weil wir die Macht haben als die Älteren finanziell. Ich sage ja, 70% des Besitzes sind im Moment in der Hand der sogenannten Babyboomer-Generation, die alle mit einem Schlag ins Alter kommen wird. Und das ist jetzt nicht nur das große Konto mit gemeint, die besitzen Immobilien und alle möglichen anderen Sachen. Das heißt, das sind die Leute, die haben 70% etwa des Besitzes dabei. Und politische Macht. Und die wird noch zunehmen, die wird nicht abnehmen, die wird zunehmen in der Zukunft. Also deshalb diese Verantwortung ernst zu nehmen, das gehört sicherlich auch dazu. Ja. Was sagt ihr dazu?
Das ist angedeutet. Ich denke, dass in dem Bereich gehört auch dazu, dass wir uns daran gewöhnen müssen, an den Gedanken, dass wir als Deutsche in Deutschland die Minderheit sein werden.
Ja, auch das.
In manchen, wir hatten einen jungen Mann aus ihrer Gemeinde, der war in seiner Berufsschulklasse der einzige Deutsche und wurde gemobbt.
Ja. Ja. Da muss man auch auf Gemeinde reagieren, als Pädagoge, die reagieren. Ich habe vor ein paar Jahren Einsatzwoche gehabt in Köln, Westheim ist das, glaube ich, Hauptschule haben wir unterrichtet, die ganze Woche 30 Stunden dort unterrichtet. In den Klassen waren die Deutschen die Minderheit, ganz eindeutig. Da waren aus was weiß ich, 20, 30 Ländern, die Deutschen waren in allen Klassen die Minderheit. Das ist heute noch insbesondere in den Großstädten in sozial schwachem Milieu und dann natürlich noch niedrige Schulformen. Das ist heute. Aber das ist erst der Anfang. Das wird übermorgen auch in den Kleinstädten sein und auch auf Realschule und Gymnasium. Das ist jetzt der Anfang, das wird nicht dabei bleiben. Und darauf einzustellen ist wichtig. Einmal wie emotional, aber auch für Jugendarbeit oder für Teeniearbeit oder für Missionsarbeit oder so. Mission unter Ausländern wird nicht mehr so ein bisschen nebenher sein. Das wird ein ganz wichtiger Faktor für jede Gemeinde mit sein müssen. Weil ein Großteil der Menschen, mit denen wir zusammenleben, sind nicht die traditionell einheimischen Deutschen. Also noch ist da so ein Umbruch, aber der wird kommen und das ist gut, schon mal dran zu denken dabei. Ja.
Mir kommt gerade dabei der Gedanke, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir auch vermehrt mit Muslimen zu tun haben. Denn die Einwanderer in Deutschland, das sind ja in der Regel Muslime.
Ja.
Und wenn die mal so ein bisschen mehr im Vordergrund drücken, ich meine, da müssten wir doch dann sehen, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie wir ihm begegnen, sonst werden wir überrollt.
Genau. Und ich habe ja auch gesagt, wenn wir noch junge Leute nach Deutschland haben wollen, den meisten Geburtenüberschuss junge Leute haben muslimische Länder. Das heißt, auch wenn wir jetzt Einwanderer nicht mehr aus der Türkei haben, dann werden die meinetwegen aus Pakistan, Ägypten, Syrien oder sonst woher kommen. Aber die haben starken Jugendüberschuss, der drängt ja auch jetzt schon nach Europa. Die wollen gerne Arbeitsplätze und so weiter haben, sind gut ausgebildet, viele davon. Und da werden in der Zukunft noch Leute kommen. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir sind einfach böse. Deshalb, was ich im Moment auch als sehr problematisch und kritisch ansehe, ist der momentane Trend zu dieser, habe ich das nicht gestern schon mal erwähnt, zu dieser Islamfeindlichkeit in der Gesellschaft. Das halte ich für ganz problematisch. Und manche Christen stimmen dann noch mit ein und verteilen dann E-Mails, so die eher einen Islamhass schüren, was vollkommen kontraproduktiv ist, weil wir wollen die Leute erreichen. Wenn du erstmal einen Hass schürst, erreichst du sie nie. Dass die nicht ganz freundlich und nett sind, dass manche Muslime uns als Christen umbringen wollen. Ja, das ist so. Aber hilfst du dem, dass du jetzt einen Hass auf sie schürst? Und das ist momentan Mode aller Sarrazin. Viele Christen waren froh, ah, endlich sagt es mal einer. Wobei der Sarrazin, wo sind denn die Antworten, die positiven, die er gegeben hat? Er hat nur gesagt, die muslimischen Einwanderer sind dumm, faul und die machen unsere Gesellschaft kaputt. Das schürt doch nur negative Gefühle, oder? Oder wer hat dabei positive Gefühle gehabt, als er das gelesen hat? Objektive Analyse. Und bei dem Sarrazin muss man doch sagen, ja, bei ihm zweifle ich ja sogar, welches die Motive sind. Denn was macht er dafür? Er gehört zu den reichen Einflussreichen. Was tut er denn, dass die Situation sich ändert? Was macht er? Er kassiert noch einen Bonus, weil er jetzt zurückgetreten ist. Noch ein bisschen mehr Geld kassieren. Sein Buch ist ein Bestseller, kassiert er nochmal ab. Fernsehauftritte kassiert er ab. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass es das alles nur erfunden ist. Er meint das vielleicht wirklich so, aber es ist ja alles vollkommen undifferenziert. Ich habe, glaube ich, gestern erwähnt, die Alice Schwarzer, nicht? Ein Buch rausgebracht, Islam. Keine objektive Darstellung, sondern der böse Islam. Und ich meine, jetzt sage ich das ja bewusst als einer, der schon vor 10 Jahren ein Buch über den Islam geschrieben hat und gesagt hat, da sind Gefahren, passt auf. Heute, das Buch wird mal wieder neu aufgelegt, werde ich da Sachen anders schreiben. Weil heute ist, glaube ich, eher die Gefahr, dass die Leute das zu negativ sehen, gerade die Christen. Und deshalb dann die Liebe zu den Muslimen verlieren. Sie nur noch als Gegner und Feinde sehen. Und deshalb tendiere ich jetzt manchmal eher dazu, diese Leute mal zu entkräften. Nein, ist nicht ganz so. Denn der Hass auf Muslime wird keinen weiterbringen. Der wird nur Fronten zementieren und wird dann noch mehr zu einer Verschärfung des Konflikts beitragen. Und ich will nicht sagen, dass Muslime lieb und nett sind. Nein, es gibt massenhaft betrügerische Muslime, gewalttätige Muslime, die nur darauf brennen, Christen fertig zu machen. Ich bekomme selbst E-Mails immer wieder von Muslimen, die mir drohen und so etwas. Natürlich gibt es die. Nur das darf uns nicht dazu führen, dass wir diese Menschen, die Gott erreichen will, nur noch als Feinde und Gegner und Probleme ansehen. Das ist, glaube ich, im Moment eine Gefahr, die in der Gesellschaft besteht. Das ist genauso eine Gefahr, wie sie meinetwegen bei diesem, finde ich, aberwitzigen Verbot da der Verschleierung in. Viele Christen waren froh, endlich macht man was mal mit den Muslime. Ja, was macht man denn, dass sie sich besser integrieren können oder dass sie jetzt besser sich verstehen? Wird ein Muslima weniger radikal, weil sie keinen Schleier trägt? Gar nicht. Und wie viele Muslime trifft das denn in Frankreich? Man rechnet damit, dass in Frankreich ja noch viel mehr Muslime sind als in Deutschland. Wisst ihr, wie viele Frauen diesen Schleier, der verboten wird, tragen in Frankreich? Vorher etwa 2000. Ja, und es gibt aber in Frankreich etwa 8 Millionen Muslime. Das heißt, man macht einen riesigen Presseaufstand. Jetzt haben wir was gegen den Islam getan. Dass wir 2000 Frauen verboten haben, dass sie sich verschleiern. Innerlich ändert sich gar nichts. Äußerlich auch fast nichts. Das heißt, hier werden manche Signale gesetzt, die, glaube ich, an der vollkommen falschen Stelle sind. Also hier müsste man viel mehr dafür tun, macht doch eine ordentliche Aufklärung in der Schule, wie der Islam funktioniert. Lasst doch die Frauen ruhig mit ihrer Verschleierung rumlaufen, dann weiß wenigstens jede einheimische Frau, was ihr bevorsteht, wenn sie Muslima wird. Ist doch viel besser. Warum macht man so eine künstliche Ignorierung darauf? Und dann sagt man natürlich ja wegen Verschleierungsverbot. Ja, hey, wenn du den Schleier verbietest, vorher und nachher Autonome in Deutschland machen auch sich hier den Schal um den Kopf, egal ob Verschleierungsverbot oder nicht. Das heißt, ein Krimineller, der setzt sich einfach einen Helm auf mit so einem Motorradhelm, dann siehst du auch nichts mehr. Das haben die in der Vergangenheit schon gemacht. Und du hast noch besser, wenn dir da ein Polizist was über den Kopf haut, bist du noch mehr geschützt. Das ist ja ein Quatsch. Da wurde argumentiert mit, ach, das ist jetzt, weil sich da Terroristen verschleiern. Wie viele Anschläge gab es denn in Frankreich in den letzten Jahren von verschleierten Frauen? Mir ist kein einziger bekannt. Also da merkt man, das wird argumentiert an der falschen Stelle. Und da glaube ich auch genauso dieses Moscheeverbot in der Schweiz. Ich fand die Sache nicht schlecht, dass man mal in der Öffentlichkeit sagt, da ist ein Problem. Aber da mehr als darauf aufmerksam machen, passiert natürlich nicht. Gelöst wird dadurch gar nichts. Wird ein Muslim weniger radikal? Die werden nur noch radikaler, weil sie jetzt denken, sie sind unterdrückt von der Gesellschaft. Jetzt sind die Muslime, die noch mehr integriert waren, die hören doch jetzt auf, ja, ihr werdet doch ausgestoßen. Siehst du, ihr werdet gar nicht akzeptiert. Ich bin ja auch nicht für den Moscheebau. Nur man wird den durch solch eine Initiative nicht verhindern.
Das wird durch unsere Medien ja auch noch geschürt.
Genau.
Genau dieser Pastor, der da den Koran verbrennen
wollte. Auch verrückt. Verrückt.
Und dann verrückt das in der ganzen Welt. Ja.
Genau. Das ist vollkommen nach Schwachsinn. Erstmal macht er die ganzen Christen lächerlich vor der Öffentlichkeit. Er wird die Muslime noch mehr aufbringen. Da wird doch kein Muslim sich bekehren, weil er einen Koran verbrennt. So ein Quatsch einfach. Aber das sind manche, und das ist, glaube ich, was ich kennzeichnen will, es gibt so eine Art Anti-Islamismus, obwohl ich dem Islam sehr, sehr kritisch gegenüberstehe. Gar keine Frage. Ich habe selbst darüber veröffentlicht und geschrieben, bin angegriffen worden von Muslimen. Aber so wie das im Moment läuft, halte ich, das geht in eine vollkommen falsche Richtung. Und das ist nicht, was uns als Christen gut tut. Wir werden dadurch keinen Muslim erreichen, wir werden im Moment nur die Konflikte verschärfen dadurch. Dadurch, dass man Verschleierung verbietet und Moscheebau verbietet, wird man keinen einzigen Muslim erreichen, sondern das zeigen ja die Statistiken im Moment. Im Moment werden die Muslime nur noch radikaler dadurch, weil sie sich eben jetzt zu Recht als die Unterdrückten fühlen. Wir werden angegriffen in unserer Identität. Ich sage ja auch nicht, dass es richtig ist, wie man vorher gemacht hat. Friede, Freude, Eierkuchen, lasst sie nur alle machen, wie sie wollen. Das war auch falsch. Aber diese neue Initiative wird auf Dauer keine wirkliche Hilfe sein. Es waren ein paar Meldungen hier von euch. Bitte.
Hat ja sogar über 100 Jahre wahrscheinlich eine Vorgeschichte.
Yep.
Dieser Antisemitismus müsste ja auch erstmal Boden finden. Und wenn man die Geschichte anschaut, dann ist es auch so ganz langsam gekommen, dass ein Feindbild aufgebaut wurde. Und ich habe in den letzten Jahren den Eindruck gehabt, dass das mit Muslimen eigentlich so passiert. Man baut so ein gewisses Feindbild auf. Sicherlich ist hier vielleicht auch mehr Nährboden. Ich bin jetzt nicht so geschichtsfest, dass ich wüsste, dass Juden damals so extreme Anschläge und so gemacht
haben. Nein, haben sie nicht.
Aber es ist eigentlich die gleiche Weise, auch schon wie die Kinder in der Schule miteinander umgehen, dass sehr schnell gesagt wird, ja, schaut euch die Kriminalstatistik an, es sind die Russlandsdeutschen und die türkischen Mitbürger, die hauptsächlich betroffen sind.
Ja.
Aber das ist ja schon so ein unterschleichendes Feindbild, was dann
genau, also ich sehe da schon eine Gefahr, wie sich das weiterentwickelt, kann ich nicht schlecht sagen. Es könnte sich dahin entwickeln, dass das noch zunimmt. Besonders, weil viele Muslime ja mit dazu beitragen. Wären alle Muslime lieb und nett, hätte jeder positive Erfahrungen, hätten die viel weniger eine Chance. Aber es gibt ja viele Muslime, die das Ganze auch noch unterstützen. Also zum Beispiel, ich habe einmal ein Auto gekauft von einem ausländischen Mitbürger islamischen Glaubens. Würde ich nie wieder tun. Ich kenne mehrere Leute, weil das sind solche Schlingel, solche Betrüger, und das höre ich immer wieder von anderen. Deshalb, jetzt, wenn ich mal ein Auto suchen gebraucht habe, jetzt im Sommer eines anderes gekauft, ich kaufe schon, wenn ich im Internet sehe, da Yusuf, was weiß ich, dann sage ich gleich weiterklicken, weil ich habe meine negative Erfahrung gemacht. Ich weiß von anderen Christen, die wohnen im Ruhrgebiet in einem Quartier, hauptsächlich Türken ringsherum. Die sind da weggezogen, weil andauernd wurde die Ehefrau angemacht von den jungen Türken dabei, weil eine ledige Frau, also eine Frau alleine ja nicht am Abend rausgeht. Das heißt, wenn die am Abend zur Gemeinde gegangen ist, wurde sie angemacht. Dann sind sie weggezogen. Das heißt, solche Erfahrungen bleiben natürlich. Und es gibt leider relativ viele solcher Negativerfahrungen. Nur als Christen sollten wir nicht nur auf diese Negativerfahrung schauen, weil wir als Christen ja eine andere Perspektive haben müssen. Gott ist nicht in erster Linie für Deutsche, Gott ist für Menschen, für alle Menschen und für die, die Christen werden. Wir erleben das ja auch bei manchen unserer Schüler. Manche sehen ja so ein bisschen fremdländisch aus. Die werden manchmal auch in einen Topf, nicht, mit allen Muslimen und sonst was geworfen. Nicht bei uns an der Bibelschule, da sind wir lieb und nett, da sind wir multikulturell und so weiter. Und so. Aber außerhalb, ich habe das schon in Einsatzwochen erlebt. Nicht? Dann so, du bist ja auch Türke hier. Wobei, der war ja nicht Türke, aber sah wie Türke aus. So, und dann, also das kann dann passieren und das ist, glaube ich, gar nicht, was wir als Christen fordern sollten. Nicht die Augen blind zu machen, wie man das in der Vergangenheit hat. Alle Ausländer sind lieb und nett. Es sind nur die bösen Deutschen, die sie diskriminieren. Das wäre auch falsch. Wir haben viel zu viele Leute negative Erfahrungen gesammelt. Aber auch nicht dieses, alle Türken sind kriminell und böse. Das ist auch schlecht und falsch. Und das passiert, glaube ich, im Moment, wo so unterschiedslos, undifferenziert eine Reaktion gegen Türken, Muslime, also besonders in Deutschland sind es ja Türken, ausgeht. Und das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist in der westlichen Welt. Das fing so wahrscheinlich an mit diesem Samuel Huntington, Clash of Cultures. Erinnert ihr euch noch? Ende der 90er Jahre, da hat er gesagt, der neue große Konflikt wird zwischen der islamischen und der westlich-christlichen Welt sein. Bestseller damals. Und so ein Stück weit hat er vielleicht sogar recht, politisch. Aber wir sollten uns nicht in so ein Freund-Feind-Schema hineinpressen lassen als Christen. Ich erlebe das auch bei manchen. Jetzt werde ich wieder etwas Böses sagen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse. Manche, die haben auch bei dem Nahostkonflikt ein zu stark Schwarz-Weiß-Denken. Die Juden sind immer gut, die Araber sind falsch. Wusstet ihr, dass es unter den Palästinensern mehr Christen gibt als unter den Juden? Ja. Und da sind manche jüdische Soldaten, die stecken und foltern unsere christlichen Geschwister als Palästinenser. Und dann gibt es Christen, die sagen pauschal, Juden immer gut. Das ist nicht so. Wir sind zuerst als Christenfamilie, dass Gott sein Volk erwählt hat, das ist auf, steht auf einer Seite. Ja, ich bin da auch nicht gegen die Juden. Aber das heißt ja lange nicht, auch im Alten Testament, haben die jüdischen Könige immer alles richtig gemacht? Hatten die immer recht gehabt? War das immer von Gott legitimiert? Natürlich nicht. Also wie, ich, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich weiß, es gibt manche Christen, die sind, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Israel-Fans, gläubig. Und ich bin ja gar nicht dagegen. Ich reise auch gerne nach Israel. Ich finde das auch toll. Aber die Israeliten, die Juden sind nicht die besseren Menschen. Die sind auch nicht generell gerettet. Die sind auch nicht Gott näher. Es gibt keine Errettung an Jesus vorbei, auch für Juden. Ich hoffe, das seht ihr biblisch so. Auch die Jünger mussten sich bekehren. Es genügte nicht, dass Petrus gerade hat, dass Jesus gesagt hat, Petrus, du bist ja Jude. Klar, alles in Ordnung. Warum sagt Jesus dann zu Nikodemus, du musst dich bekehren? Der ist Jude. Auch ein Jude wird nicht gerettet, weil er Jude ist. Was sagt Johannes der Täufer? Meint nicht, dass ihr dem höllischen Feuer entrinnen werdet, weil ihr Kinder Abrahams seid. Nein. Aber ich bin ja nicht gegen Anti-Judaismus, nur hier auch für so eine einseitige Sicht, die manche Christen haben. Die Araber sind generell böse, die Palästinenser, obwohl es da viele unserer Geschwister gibt. Wir hatten Praktikanten in den letzten Jahren da, die zum Beispiel bei Bethlehem gewesen sind. Ich weiß nicht mehr, was war. Erinnerst du dich? In Bethlehem. Die haben mir nachher auch erzählt, wie schlimm das war. Die werden angegriffen von den Muslimen und sie werden angegriffen von den Juden. Und dann manchmal auch von den Christen. Weil die Christen eben unterscheiden nicht zwischen Palästinensern, die sind alle Muslime, alle böse, alle gegen Israel. Wobei in Bethlehem, die meisten Bewohner von Bethlehem sind formal Christen. Nicht alle gläubig, aber auch ein gewisser Teil gläubig. Also wie gesagt, das ist jetzt nur so ein anderer Punkt, wo ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in solche Radikalurteile kommen. Auch nicht dieses schleimweiche Nichts mehr sagen, sondern dass wir da unsere Urteile genau bilden. Vollkommen wahr. Aber dann wäre jetzt meine Frage, was schlägst du denn vor, was wir tun? Ja eben, aber da gibt es eben keine Antwort. Man kann die Leute nicht rausschmeißen. Man kann sie nicht einsperren, nicht umbringen, nicht erschießen. Die sind da und das sind nicht nur ein paar. Man rechnet damit, dass etwa 15-20% der Muslime in Deutschland zur Radikalität bereit sind oder in solchen Vereinigungen drin sind. 20%. Rechne mal mit etwa 3 Millionen Muslimen in Deutschland. 20% sind nach Adam Riese etwa 600.000. Was willst du mit denen denn machen in der modernen Gesellschaft? Sollen wir sagen, alle ins Konzentrationslager? Geht ja nicht. Das heißt, die Probleme sind da. Und da müssen Politiker sich einhängen. Das ist vollkommen klar. Deshalb bin ich dafür, Verfassungsschutz soll die beobachten und die wirklich kriminell sind, einsperren und so weiter. Ja, aber das ist nicht unsere Aufgabe als Christ.
Vor allen Dingen muss man zulassen, dass man die Wahrheit sagen
darf. Genau.
Ich
stimme dir vollkommen zu. Deshalb, ich sage ja, vor 10 Jahren, als ich mein Buch geschrieben habe, da war das so, man durfte noch viel weniger sagen. Heute als Politiker ist es fast modern, wenn du dich kritisch äußerst. Denk an Sarrazin. Wo ist der fromm, wo hat er früher was gesagt? Alice Schwarzer, wo hat die vor 10 Jahren was gesagt? Vor 10 Jahren war die Probleme doch genauso da. Ich habe den Eindruck, er hat sich ein bisschen verändert. In manchen Kreisen ist es schick, sich gegen Islam zu äußern. Und das halte ich für ein Problem, weil die Leute den Hintergrund nicht haben und auch keine Lösungen haben. Denn diese Leute polemisieren. Und deshalb, zu Recht, stellt doch mal so eine politische Frage auch dem Sarrazin. Schreibt ihm doch mal E-Mail. Was sollen wir denn jetzt tun? Und da gibt es eben keine Antwort. Und da würde ich sagen, hey, das ist sehr leicht. Billig ein bisschen Polemik machen, aber hinterher die Leute in ihrer Verunsicherung allein lassen. Und diese Probleme sind ja da. Das hast du vollkommen recht. Und deshalb würde ich sagen, ja, dann muss man fordern, der Verfassungsschutz muss stärker darauf achten, man muss diese Moscheen beobachten und so weiter. Das wird aber die ja nicht weniger radikal machen, uns nur schützen vor möglichen Auswirkungen. Jetzt würde ich mal sagen, als Christ, und das ist ja, glaube ich, die Hauptsache, das Wichtigste wäre, die wären gläubig. Das würde die Sache ändern. Alle anderen Lösungen, ich kenne bisher keine politische Lösung dieses Problems. Man hat sich das vor Jahrzehnten eingebrockt und kein Politiker weiß eine Antwort. Früher hat man es verschwiegen, jetzt polemisieren manche, aber eine Lösung haben sie auch nicht. Dann wird nur gesagt, ach, so ein bisschen verschleiern. Eben Verschleierungsverbot, Moscheeverbot. Aber wieder meine Frage, wird ein einziger Muslim dadurch weniger radikal? Die Beobachtungen in Frankreich zeigen erst, sie werden noch mehr radikal dadurch. Also die Lösung, wo ist sie genau? Und deshalb die Gefahr zu benennen, stimmt der Volk, das müssen wir tun. Lange Zeit hat man geschwiegen, hat nichts gesagt. Ich sage ja selbst, ich habe vor 10 Jahren schon angefangen, davor zu warnen und darauf hinzuweisen. Könnt ihr mal ein Buch lesen, Gewalt im Islam, und dabei. Das ist nach wie vor ein Problem, keine Frage. Nur ich glaube, wir müssen stärker daran arbeiten, als Christen nicht Angst zu schüren, sondern nach Lösungen zu suchen. Und das gibt es noch gar so gut wie keine Antwort. Das ist so eine Herausforderung als Christen. Dass wir sagen, die Polizei muss darauf achten, nicht unter den Tisch zu kehren, das ist okay. Ich glaube, die Gefahr besteht im Moment auch weniger als noch vor 10 Jahren, weil die Öffentlichkeit langsam selbst daran leidet, selbst die Probleme gibt. Es gibt immer mehr Leute, die merken, welche Probleme es der Integration gibt, die nicht klappt. Die haben Nachbarn, die ihnen auf die Nerven fallen. Immer mehr Muslime sind auch nicht nur nett und freundlich, laden dich in die Moschee ein, sondern bringen offen ihre Geringschätzung von dir zum Ausdruck. Was ich vor 10 Jahren nie erlebt habe, die meisten Muslime sind freundlich und nett, sie sagen dir zwar freundlich und nett ins Gesicht, dass du verloren gehst und dass ihr Glaube richtig ist. Heute gibt es immer Muslime, die verachten dich regelrecht. Wenn du sie einlädst, schlagen sie eine Einladung aus. Das ist für Muslime ganz schlimme Beleidigung. Hätte es früher nie gegeben, gibt es heute, weil immer mehr Muslime radikalisieren und dann eben dahin geprägt werden. Die Deutschen sind der letzte Dreck. Wir werden diejenigen sein, die einmal in Deutschland bestimmen. Und das drückt sich immer mehr aus bei jungen Muslimen, auch bei Älteren. Und das heißt, wir haben noch viel größere Probleme als vor 10 Jahren. Nur die andere Seite, das habe ich hier jetzt betont, vergesst ihr nicht, es hilft nichts, wenn wir Angst und Panikmache schüren dabei, aber keine Lösung haben. Dann werden wir einen Konflikt nur noch anheizen, aber nicht lösen. Und immer vergesst dabei nicht, wir müssen viel radikaler Missionsarbeit betreiben. Wir haben uns als Deutsche eben auch gewöhnt, das Evangelium so zu verschleiern. Da war jetzt letzte Woche, ihr seht, ich bin auf dem Laufenden, obwohl ich keinen Fernseher habe, in der Talkshow von der Frau Maischberger. Weil der Pierre Vogel eingeladen. Der sagt in aller Öffentlichkeit, alle Nicht-Muslime gehen in die Hölle. Und alle sind sprachlos, keiner weiß, was darauf zu antworten. Und da merken wir, auch viele Deutsche, die würden, selbst Evangelikale würden nicht so deutlich von der Hölle reden. Muslime tun das. Wenn du mit Muslim evangelisierst, dann musst du knallhart. Da darfst du nicht so weich hier wie dem erstmal umschreiben und sagen, ja vielleicht und eventuell und Jesus gibt dir eine innere Sehnsucht und erfüllt deine... Das ist knallhart. In der Bibel steht so und so und du gehst alle verloren und was du tust, ist deine Sünde. So rede ich auch mit manchen Jugendlichen auf der Straße. Sag ich, was, du willst Muslim sein? Was mit deiner Freundin hier? Hä? Darfst du das nach dem Koran? Das ist verboten bei Allah. Und wie ist das in der Disco? Gehst du auch in die Disco? Ja, dann trinkst du. Und was ist damit hier? Du bist ja ein schlechter Muslim. Du tust ja gar nicht, was Allah macht. Und du schimpfst über die Christen? Ja, weil sie tun das gerne. Ne? Hier darf man sich nicht in die Defensive drängen lassen. Für einen Muslim ist das genau der richtige Ton. Für einen einheimischen Deutschen, das darfst du natürlich nicht machen. Da ist dann bist du gleich unten durch. Das heißt, wir müssen mehr lernen, uns auf verschiedene Bevölkerungsgruppen einzustellen. Du musst mit Muslimen total anders reden, als mit einem einheimischen deutschen Jugendlichen. Da musst du leicht und esoterisch und Gefühle und was weiß ich und so ein Zeug da, dem einheimischen Deutschen, der mag das gern, die meisten zumindest. Aber so ein Muslim, da gehst du vollkommen an dem vorbei. Da musst du auch mal ein bisschen aus dir herauskommen, wenn du diskutierst. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann hat er den Eindruck, das ist gar nichts. Aber wenn du sagst, ich glaube an Jesus und Jesus ist der einzige Weg und es gibt gar keinen anderen, dann ist er schon ein bisschen mehr beeindruckt. Dann denkt er wirklich, du bist wirklich gläubig. Ja, aber das ist wirklich so. Da muss man sich drauf einstellen, ein Stück weit. Wie macht man das bei muslimischen Frauen? Ja, nein, nicht ganz so. Das läuft ein bisschen, aber tendenziell ist das auch, nur nicht ganz so. Weil Männer sind ja die Dominierenden sowieso. Und Männer, die müssen engagiert sein. Also wenn du in der Diskussion, ich habe mehrere Diskussionen mit Muslimen gehabt, wenn du nicht engagiert bist, kein Mensch nimmt dir irgendwas ab. Also das heißt, hier müssen wir, aber wie gesagt, mein Thema ist nicht Islam, lade ich euch zur nächsten Fortbildung ein, Gespräche mit Muslimen, Besuch an der Moschee und sonst was, neue Missionsstrategien der Muslime und so. Aber das will ich jetzt nicht zu stark ausufern, weil eigentlich mein Thema Alter, nicht? Ja.
Kann man vielleicht beides nehmen, für Muslime und für alle? Meine Frage ist generell, ob wir als Gemeinden, gerade auch als evangelikale Gemeinden, so ein bisschen noch uns in einer Art Tagtraum finden. Weil es ist auch in meiner Gemeinde, also es ist eine wohl situierte Mittelstadt, denn ich erlebe vom Freitag zum Sonntag und dann wieder zum Montag hin, dann jede Woche 2 Kulturshows.
Ja.
Weil, das sind einfach Fragen, weil ich glaube, dass wir uns als Christen viel zu wenig mit dem auseinandersetzen, was uns betrifft. Ich habe jetzt im Sommer einfach, weil ich an manchen Stellen nicht mehr weiterkam, aus purer Verzweiflung einen aus der Wirtschaft kommenden Kurs gelesen, also ein Buch zu zum Thema, wie verhalte ich mich, wenn ich in eine islamische Umgebung komme, also in der Türkei. Mhm. Und war ganz erstaunt, also vieles von dem, was du jetzt dort gesagt hast, wurde dann dort auch. Mhm. Und wir machen uns, glaube ich, viel zu wenig Gedanken darüber auch. Wir sind in manchen Stellen so vorsichtig mit dem, was wir über unseren Glauben weitergeben oder was sagen, und sind uns nicht bewusst. Der nächste Schritt ist, für den Muslim ist der Koran total heilig. Und wenn der sieht, wie ich mit der Bibel umgehe, und es hat nicht angemessen, dann glaubt er mir nicht, dass das ein heiliges Buch ist.
Yep.
Also, wenn die Kinder bei uns in der Schule einen Vortrag halten über ihr Heimatland und dann über den Islam, die dürfen keinen Koran mitbringen, weil der Koran muss immer oberhalb der Gürtellinie gehalten werden. Und wenn die Eltern das nicht kontrollieren können oder schon mit der Schultasche an der Hand, dann funktioniert das. Das heißt, wir sind als Gemeinden überhaupt nicht auf die Begegnung mit diesem anderen, was ja dann auch kommen wird, beziehungsweise auch mit dem Älteren, was ja auch nochmal ein Umspiel hat. Wir sind nicht die Vorbereitung.
Yep. Vollkommen klar, ich stimme dir ganz zu, wir leben zum größten Teil in Gemeinden in einer Subkultur, einer Scheinwelt. Bin ich nicht ganz Scheinwelt, ist eine Subkultur. Das heißt, wir sind in einer eigenen Kultur, deshalb manche Sachen, die ich euch vorhin gesagt habe, über Alter, über Gender Mainstreaming, da werden die meisten ja nicht gedacht haben, ja, das stimmt doch gar nicht, das ist so ein bisschen irgendwo am Rande. Nein, unsere christlichen Gemeinden sind am Rande. Die große Welt läuft ganz anders als bei den christlichen Gemeinden. Und zum großen Glück, ich bin ja froh, dass wir in den christlichen Gemeinden, zumindest in unseren, noch nicht ganz so viele geschieden haben, noch nicht ganz so viele, die Geschlechtsveränderung durchzogen haben, noch nicht ganz so viele, die, was weiß ich, irgendwelche splinigen Ideen haben. Zum Glück. Aber ich weiß vollkommen, hundertprozentig, das ist eine totale Ausnahme in der Gesellschaft. Auch, dass wir bei uns in der Gemeinde, die meisten Gemeinden in Deutschland, gibt es Studien drüber, die meisten evangelikalen Gemeinden sind Mittelstandsgemeinden. Weshalb sie auch den Eindruck haben, so richtig Arme gibt es ja gar nicht. Es gibt so ein ganz paar wenige Hartz-IV-Empfänger, aber die sind auch schon so am Rande. Dabei, das ist die meisten sind gut. Die meisten hier auch in der Gegend. Ich habe mit meinen Kindern gesprochen. Ne? Dann sind sie manchmal so am sich beschweren und sagen, oh, die haben so ein tolles Haus und alles so super und große Breitbildfernseher und so. Und wir leben in einem alten Haus. Dann sagen sie, das ist nur eine Bruchbude, das ist alles schlimm. Und dann natürlich sind die Diskussionen, ja, hey, die meisten Deutschen haben nicht mal ein eigenes Haus. Wir gehören uns als Christen, also ich meine, ich bin jetzt in der Gemeinde, wo auch ein großer Teil Spätaussiedler ist. Wie ihr ja gehört habt, bei Spätaussiedlern gehört das sowieso zum Leben dazu. Leben ohne Haus geht nicht. Das heißt, ab einem bestimmten Alter musst du, das ist genetisch festgelegt. Und deshalb bei uns, ich wüsste kaum einen bei uns in der Gemeinde, der kein eigenes Haus hat. Und nicht nur irgendein Haus. Da sind viele Einheimische, die wohnen viel bescheidener als viele Spätaussiedler. Also da muss Marmor auf dem Boden oder zumindest Granit oder so. Da müssen ein paar Säulen vor die Tür. Und also das muss top sein. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Ich gönne den Geschwistern das ja. Nur dadurch wird der Eindruck erweckt, das sei das Normale in Deutschland. Der normale Statistik in Deutschland sagt, ich glaube ungefähr nur 40% haben Eigentum in Deutschland. Das sind Eigentumswohnungen mit Inbehalten. Die meisten Deutschen wohnen in Mietwohnungen. Also da merken wir schon mal ein Detail. Nur ein Detail. Ne? Und die meisten leben in der Großstadt und nicht auf dem Land. Und jetzt schau bei dir die Mietwohnung in der Großstadt an. Der sich leisten kann, ist irgendwo schönes Neubau, alles gemacht. Ich bin ab und zu ja mal eingeladen in so, naja, nennen wir es mal wie Ostdeutsch Plattenbau. Wahnsinnig viel, da wohnen ja Millionen wohnen da drin, wo manche von uns höchstens mal durchfahren, um sich das anzuschauen. Ich habe in solchen Wohnungen schon übernachtet. War hinterher richtig froh, als ich wieder zurück nach Hause gekommen bin. Wo ich mir denke, für Christen, für mich wäre es ein echtes Opfer, in solch einer Umgebung wohnen zu müssen. Wo ich da den Beton rechts und links habe, über mir, unter mir, lärmen die Leute. Ich erinnere mich, da habe ich übernachtet, da war bis in die Nacht draußen vor dem Hochhaus, da waren die beim Trinken Flaschen zerschmeißen, sich anschreien. Das war in Darmstadt. Nicht mal hier, wahnsinnig große Stadt. Ganz normales Wohnquartier draußen am Rande der Stadt. Also ich stimme dir zu, viele Christen haben total den Blick für die Realität verloren, weil sie meinen, dass das, was sie in der Gemeinde erleben, das sei Realität. Und wenn sie dann erst warten, bis sie aufwachen, bis die Welt in der Gemeinde angekommen ist, diese Welt, ja dann ist die Welt ringsherum schon wieder zwei Schritte weiter. Das heißt, ist ganz klar, und jetzt will ich ja gar nicht dafür, lasst uns alle verweltlichen. Also mögest alle in die Welt hineingehen. Nein, wir sollen die als Christen dort rausholen. Aber wir müssen erstmal erkennen, wo sind die und wie erreichen wir sie. Und wir erreichen sie nicht immer auf typische Mittelstandsart. Ja.
Deswegen finde ich auch diese Anfrage in der Andacht sehr gut, dass er so einen offensiven Geist hat. Und du hast auch gesagt, dass das Sanktionsbefehl aktiver raus muss und da muss ich mich an die eigene Nase packen. Letztlich geht es darum, diese Liebe Gottes eben sichtbar zu machen, zu gehen und die Leute abzuholen, da wo sie stehen, was auch gesagt wurde, damit durch diese Offensive auch Veränderungen passieren kann.
Im Einzelnen, sonst läuft das ja gar nicht. Ganz genau, da hast du recht. Also, und ihr seht jetzt das, was ich sage, nicht als Gerichtsrede oder ich bin euch allen böse oder so, gar nicht. Ich rede über mich genauso wie über euch. Es soll mehr eine Motivation sein. Ich hoffe, das kommt dabei durch. Wir können noch viel erreichen als Christen. Viel, viel mehr, als wir bisher gemacht haben. Und die Leute sind alle nicht so total daneben böse oder sonst irgendetwas. Viele Leute sind auf der Suche. Ich erlebe das ja immer wieder, wo Leute zum Glauben kommen. Manchmal, ich habe das meiner Frau schon gesagt, glaube ich, lässt Leute, wenn ich mit ihnen spreche, nur zum Glauben kommen aus Trost für mich. Weil manchmal bin ich richtig frustriert, da bin ich auf irgendeinem Straßeneinsatz oder sonst was, denke, hey, die Leute, die wollen alle gar nichts wissen, ich bin hier so wie so ein blöder Vertreter, ich könnte doch viel besser zu Hause sitzen, lese ich meine Bibel, bin ich auch fromm, ist alles in Ordnung oder bearbeite meinen Garten. Manchmal komme ich mir richtig blöd vor, oder auch bei manchen evangelistischen Einsätzen. Aber dann immer wieder, wo ich dann ja ganz überrascht bin, dann kommt plötzlich jemand zum Glauben, manchmal da, wo ich es gar nicht erwarte, wo ich schon denke, ach, passiert sowieso nichts und dann denke ich mir, das hat Gott extra für mich, gar nicht mal den denke ich an den, der sich bekehrt, sondern an mich. Michael, der braucht mal wieder Ermutigung und dann macht er weiter dabei. Aber das ermutigt mich tatsächlich, deshalb erzähle ich es ja. Es ermutigt mich tatsächlich, weil ich sehe, auch in einer Welt, in der sehr viel schief läuft, Gott führt Menschen zur Umkehr und nicht nur Leute, die aus christlichem Umfeld sind, sondern vollkommen andere. Der tut das immer wieder und das sollte uns motivieren, die Perspektive sein. Das gilt für die Alten, genauso wie für die Muslime dabei. Und da müssen wir überlegen, wie können wir das gut tun? Und wir werden es nicht tun. Hier werde ich noch eine letzte Sache sagen, auch wieder eine böse Sache dabei. Ich bin ja jetzt abonniert darauf. Ich hoffe, ihr kommt zur nächsten Konferenz noch. Nicht? Also abonniert darauf. Ich glaube, ein weiterer Fehler besteht, Christen und auch Gemeindebaukonzepte haben ganz lange darauf gearbeitet, wir müssen ein tolles Programm machen, damit die Leute alle zu uns in die Gemeinde kommen. Ich würde sagen, vergiss es. Warum tun wir das meistens? Weil wir zu viel Angst haben, draußen zu den Leuten zu gehen. Und da kannst du eine ganze Woche daran arbeiten, einen tollen Gottesdienst zu haben, der super toll ist, der alle Ungläubigen anspricht, nur ist kein Ungläubiger da. Und das ist doch die Realität auch der meisten. Ist dir doch egal, ob du Willow Creek, Saddleback oder sonst wo das nennst. Die Konzepte sind ja alle nicht schlecht, ich finde die toll. Ich habe jahrelang in der Gemeinde gepredigt, in Zürich, die Willow Creek-Konzept umgesetzt hat. Das ist eine tolle Gemeinde, super. Ist es so, das ist nicht der Weg, wie wir die Ungläubigen erreichen. Die Ungläubigen erreichen. Warum musst du die in die Gemeinde abschleppen? Ungläubige erreichen. War zum Neuen Testament schon so, bis heute so. Du musst zu den Leuten hingehen. Und du musst es ihnen dort erklären, wo sie sind. Du musst nicht Traktate verteilen, jetzt kommt alle in die Gemeinde. Die kommen sowieso nicht. Du kannst Traktate verteilen, wie viel du willst, die kommen nicht. Also ich bin jetzt mal etwas übertrieben dabei. Kommt ein ganz kleiner Teil. Sondern wenn du da schon einen hast und mir das Traktat gibst, erklär ihm doch gleich das Evangelium. Warum musst du sagen, komm zu mir in die Gemeinde und da ist einer, der erklärt dir das Evangelium. So läuft das dann ja manchmal. Wieso denn? Du kannst doch viel individueller, persönlicher erklären, wie du gerade vor dem hast. Deshalb, obwohl ich mir eingestehen muss, das ist die schwerere Variante. Ein tolles Programm in der Gemeinde machen ist viel einfacher, weil das ist dein Heimatort, da bist du zu Hause. Du hast das schöne Ambiente, du hast noch ein paar Kerzen und ein paar schöne Dekorationen und den Kaffee, der schmeckt hinterher so gut und der Kuchen, der gebacken wird. Und bei uns in der Spätaussiedlergemeinde wird viel Kuchen gebacken, leckerer Kuchen, guter Kuchen dabei. Und den esse ich gerne dafür. Nur da ist bisher durch diese Aktion kaum jemand zum Glauben gekommen. Die meisten Leute bei uns sind zum Glauben gekommen, ist dadurch, dass jemand seinen persönlichen Nachbarn, Arbeitskollegen und sonst was, und das wissen wir ja alle. Nur, wir müssen es tun. Und wenn wir es nicht am Arbeitsplatz tun, was uns so peinlich ist, dann macht es doch so wie die Zeugen Jehovas. Sucht euch einen Stadtteil, wo ihr nicht wohnt, wo euch keiner kennt, und geht von da von Haus zu Haus. So macht das die Zeugen Jehovas. Ist ja psychologisch klug, nicht? Selbst wenn es ganz peinlich ist und so, du siehst die Leute nicht wieder. Und dann kannst du üben und mit der Zeit wird es vielleicht immer besser. Aber es geht.
Die zum Glauben kommen, ist auch fraglich, weil sie brauchen das Vertrauen. Sie müssen an uns das Evangelium.
Ja,
die. Also ich bin ja auch in der Gemeinde von Tilo seit 20 Jahren und ohne freundschaftliche Kontakte über Jahre hinweg.
Ja, man hat das lange Zeit favorisiert. Und das ist auch gut, Freundschaftsevangelisation. Nur das Problem ist, die meisten Menschen in der Stadt, in der ich lebe, sind mit keinem Christen befreundet. Was machen wir dann? Dann sagen manche, ja, jetzt geh in den Sportverein. Meine Frau war mehrere Jahre im Sportverein. Hat sogar Weihnachtsandacht gehalten als Frau. Weiß nicht, ob das jetzt korrekt war oder nicht. Aber es war kein anderer da, der es halten konnte. Weihnachtsandacht gehalten für den Sportverein. Ja, aber wie ist das denn im Sportverein? Du kannst nett und freundlich zu denen sein. Die meisten Leute öffnen sich im Sportverein nicht. die sind schon seit eh und je zusammen, schon viel länger als du. Und du kannst ja nicht 30 Jahre warten, bis du dann der Älteste bist dabei. Und die wollen einfach ihren Spaß haben. Was machen die bei der Weihnachtsfeier? Die erzählen nicht über ihren Glauben. Die machen lustige Witze, anzügliche Witze. Einer macht den anderen an, will mit dem ins Bett.
Ja, das habe ich jetzt nicht gemeint.
Ja.
Ich habe nicht einen Verein gemeint,
ja,
sondern wirklich Freundschaft.
Genau, das wurde... Das wurde
ein Zuhause mit dem
Sprechen,
und
ja, ich bin auch gar nicht dagegen. Ich finde das sehr gut. Nur das wurde in den letzten 20 Jahren als die einzige Form der Evangelisation gepredigt. Es wurde alle anderen Formen der Evangelisation unter den Tisch fallen lassen. Macht zu der Freundschaftsevangelisation. Und nur dagegen äußere ich mich. Ich sage, macht eure Freundschaftsevangelisation. Vergesst nicht die evangelistischen Einsätze. Ich habe es erlebt, wie auf der Straße wildfremde Leute zum Glauben kommen. Und ein anderer investiert 10 Jahre in eine Freundschaft und am Ende sagt er, ich will aber gar nicht Christ werden. Freundschaftsevangelium ist nicht der Universalschlüssel. Wie hat Paulus denn seine Gemeinde gegründet? Ist er hingekommen, war 5 Jahre in Korinth und hat dann Freundschaften aufgebaut, er hat sich auf den Platz gestellt und gepredigt, dort sind zum Glauben gekommen. Ich bin nicht gegen Freundschaftsevangelisation, versteht mich nicht falsch. Ich glaube, nur in den letzten Jahren hat man zu einseitig das betont. Und warum? Aus Angst offensichtlich zu evangelisieren. Den Leuten war es zu peinlich, mit Leuten wildfremden Leuten zu sagen, Jesus, lieb dich, kehre um. Natürlich sind da viele Leute genervt. Das war aber zur Zeit des Paulus nicht anders und bei Jesus auch nicht. Und trotzdem haben sie diesen Weg gewählt. Ich glaube nach wie vor, in der Bibel steht deutlich, der Glaube kommt durch das Wort und das Wort kommt durch, also die Predigt und die Predigt kommt aus der Bibel. Das ist eindeutig auch noch heute der Weg. Nur, wenn du Kontakte hast, dann darfst du dich nicht alleine lassen. Also ich will nicht gegen Freundschaftsevangelisation, mach die weiter. Aber vergesst nicht die vielen Leute, die mit keinem Christen befreundet sind, die wir genauso erreichen wollen und müssen. Und da müssen wir uns gute Ideen überlegen, wie wir die erreichen. Und denkt nicht nur daran, macht ein tolles Programm in der Gemeinde. Trotz der vielen tollen Programme, ich glaube, es gab in den letzten 20 Jahren kaum mal Zeiten, in denen Gemeindeprogramme so attraktiv und toll waren wie jetzt. Aber es gab auch kaum Zeiten, in denen so wenig Leute durch diese super tollen Programme zum Glauben gekommen sind. Also deshalb ist es nicht schlecht, das zu tun, aber vergesst das andere nicht, das ist eher mein Appell.